Max.
Hallo.
Wir müssen reden. Das ist auch wieder was Neues, ne? Also, dass wir beide gleichzeitig das Bier aufmachen, das hatten wir noch nicht, oder?
Menschenskinder.
Oder jedenfalls schon so lange nicht mehr, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber ich glaube, es gibt, also bei unserem Podcast gibt es, glaube ich, keine Variante, die wir noch nicht schon hatten.
Wir haben alles schon mal gemacht.
Aber ohne Scheiß, also wie viel, ich glaube 120 Millionen Folgen oder so haben wir?
169.
169 Millionen, ne?
Krass. 169 Millionen, mindestens.
Sekunden auf jeden Fall.
Nein. Wie viel, warte mal, ich jetzt rechne ich jetzt nach. Wie viel wären 169 Millionen Sekunden durch 3600? Das wären 46.000 Stunden, knapp 47.000.
Mal das
wären 1956 Tage.
Mal durch drei, dann hast du ungefähr eine Folge.
BMR, das werden 5,3 Jahre. So viel haben wir noch nicht.
Ja, nimm doch einfach mal die Stundenzahl durch drei, dann hast du ungefähr die Anzahl der Folgen, die man machen muss.
Stundenzahl durch drei, du meinst die Zahl der Folgen mal drei. Mal 600. Das wären 1,825 Millionen Sekunden.
Na gut, okay. Aber wir arbeiten noch.
Wie viel Zeit wir den Leuten schon geklaut haben.
Ja, schlimm, ne?
Ich habe ja festgestellt, nach der letzten Folge, wir vergessen ja immer, wir kriegen keine Notifications, wenn neue Kommentare da sind. Darum vergessen wir, die Kommentare zu veröffentlichen. Das ist keine böse Absicht oder sowas. Und dann immer, wenn du
so schlecht Community Manager, Max, das ist richtig, richtig ja. Übel. Ich schäme mich da auch manchmal für. Das muss ich echt sagen.
Ich nicht. Was ganz gut funktioniert hat, ist, es gibt so eine WordPress-App fürs iPhone, mit der man sich dann einloggen kann, und die schickt dann eine Push-Notification, wenn ein Kommentar wartet. Vielleicht sollte ich die nochmal installieren.
Ja.
Aber dein Rand neulich hat ganz gut.
Der hat Kommentare gesammelt, habe ich auch gesehen.
Der hat Kommentare gesammelt, genau.
Ja. Also manche fanden es gut und manche haben gesagt, ich kündige meine Subscription.
Genau, von Abo kündigen bis hin, ich stimme total überein.
Ja. Also mehr Herzen.
Was ist es? Es kam von Herzen. Ja. Deine Liebe für China.
Aber wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz so einen Time-Marker setzen. Also wir sind jetzt am Vorabend des harten Lockdowns. Es ist Mittwoch.
Was? Nee. Der war doch gestern der harte. Der hat heute angefangen, der harte.
Nee, der fängt morgen an. Oder heute?
Heute hat er schon angefangen.
Der ist heute schon angefangen?
Ja, das Kind war heute schon nicht im Kindergarten.
Okay. Stimmt. Ach ja, okay. Naja, na gut, okay.
Warst du gerade noch Weihnachtsgeschenke shoppen?
Nee, aber ich war gerade was anderes shoppen.
Hast dich gewundert, warum du die Scheibe einschlagen musstest. Was?
Ich hab gerade einen PCR-Test gemacht.
Ein PCR-Test? Wann bekommst du ein Ergebnis?
Ich glaube morgen. Es gibt jetzt ja mittlerweile eine ganze Menge Möglichkeiten, so zumindest in urbanen Räumen, dass man sich so kommerziell so einen Test machen lässt. Mhm. Und da gibt's halt hier in Hamburg, ist da halt ein Ding am Spielbudenplatz, da kann man sich dann eben vorher anmelden und einen Termin klicken, und wenn man dann hinkommt, dann muss man trotzdem eine Stunde warten in der Schlange, weil das echt ganz schön, das war wirklich so, also es ist dann ja auch direkt an der Reeperbahn, weißt du so, und dann stehen da halt irgendwie Leute so ewig Schlange, und ich dachte mir echt, das ist jetzt wohl das Club-Feeling.
So wie damals.
Genau.
Weißt du noch, als wir im kalten stundenlang draußen dran.
Genau, damals haben wir es noch Spaß gemacht. Kein irgendwie so. Ne. Naja, jedenfalls.
Auf die härteste Tür der ganzen Stadt, du kommst hier nicht rein.
Ja, du bist auf jeden Fall.
Stehst du auf der Gästeliste?
Ja, genau. Man muss auf der Gästeliste stehen, dann muss man sich selber drauf anmelden.
Genau.
Und das fand ich interessant, weil die haben das so anders gemacht. Normalerweise geht jemand mal so ein Wattestäbchen so in den Rachen. Und die haben dir so eine kleine Kochsalzlösung gegeben in so einem kleinen Becherchen. Damit solltest du dann 20 Sekunden gurgeln, ziemlich tief.
Ah,
und das dann wieder zurück in das Becherchen reinspucken. Und da machen sie dann einen PCR draus. Also Christian Drosten hat von sowas nie erzählt, deswegen war ich ein bisschen
skeptisch. Also vom Gurgeltest habe ich schon mal gehört.
Ja, okay.
Ich kannte das aber jetzt bisher, dachte ich, wäre das für hier Antigen-Tests nur. Also das
ja, halt der Abstrich ist dasselbe, ne? Also du machst ja im Endeffekt dasselbe bei Antigen und PCR.
Ja, ich habe gerade eben, habe ich noch den Corona-Update gehört mit die Woche nicht mit Drosten, sondern Ziesek. Jetzt weiß ich natürlich ihren Namen nicht genau. Und da habe ich gerade angefangen zu hören, bin auch relativ am Anfang. Oh, stimmt, immerhin schon eine halbe Stunde, also ein Drittel hinter mir. Und da geht es auch gerade so um Tests und dass zum Beispiel diese Antigen-Tests über die Trefferquoten von denen, die sind erstaunlich gut. Und zwar haben sie sozusagen einen PCR-Test haben sie machen lassen mit Leuten und sie haben einen Antigen-Test quasi von Krankenhauspersonal gemacht, also von geschultem Personal machen lassen und sie haben Antigen-Tests quasi selbst gemacht. Und der PCR-Test war besser, aber bei den Leuten, die hoch ansteckend waren, hat der Antigen-Test mit Personal, also vom Krankenhauspersonal machen lassen, 100% erkannt und von selbst gemacht immerhin noch 96%. Was ich ziemlich grandios finde. Und das war wohl im Wesentlichen, also selber machen war 2 bis 3 Zentimeter reinstecken, das Stäbchen in die Nase und dann so 15 Sekunden lang ein bisschen rumdrehen und dann quasi so den Test selber machen.
Antigen habe ich jetzt auch gemacht. Ne? Ich habe ja mir eine Packung Antigen gekauft. Ah. Ich habe 20 Antigen-Tests, also jetzt nur noch 19, weil ich habe natürlich einmal ausprobiert. Und ja, also das ist dann halt auch so richtig mit Stäbchen bis in den Rachen schieben und so. Das ist, aber es ist erstaunlich. Du hast ja bestimmt auch schon mal einen Test gemacht, ne?
PCR nur.
Ja, ist ja dasselbe. Also vom Abstrich ist das ja dasselbe. Also ich hatte mir das echt schlimmer vorgestellt. Es ist natürlich unangenehm und das ist natürlich irgendwie nicht cool, so sich das Ding da so tief rein. Also man muss sich das ja vorstellen. Man schiebt sich das halt durch die Nase bis auf die Höhe der Ohren, ne?
Ja, das geht echt weit rein, ne?
Ja, ja, und das ist, man wusste gar nicht, also ich wusste überhaupt nicht,
dass ich wusste das auch nicht,
dass ich so hohl bin.
Tja, hat es gehofft, da kommt noch Hirn, aber nee.
Genau, es ist einfach voll ins Nichts so reinstochen. So, was? Ich dachte, da habe ich ein Gehirn.
Ja.
Ja, also jedenfalls, und das war aber auch irgendwie, also ich hatte schon das Gefühl, das ist halt durchaus machbar, ne? Also es ist unangenehm und so, aber im Endeffekt musst du dann halt da so ein bisschen an die Wand und ein bisschen rumprokeln und dann hast du natürlich genug Material da schon zusammen, denke ich mal. Und ich war natürlich negativ. Also ich muss ja sagen, all das, ne, also sowohl der PCR-Test jetzt als auch die Antigen-Tests sind Teil meiner Nachhausefahrstrategie.
Ja.
Dazu muss ich sagen, dass ich halt zwei sehr Risikogruppen, also vor allem mein Vater, der ist so Risikogruppe. Ich glaube, so alle Merkmale einer Risikogruppe, die es so gibt, ne, die kreuzt ja alle an. So, also das ist so wirklich so die gesamte Liste. Wenn der nur ein Coronavirus von weitem sieht, dann fällt er schon um oder so. Also so kann man sich das vorstellen. Und deswegen bin ich halt mega, mega vorsichtig und bin jetzt schon seit 10 Tagen in Quarantäne. Also halt, gehe nicht mehr aus dem Haus. Also der PCR-Test, okay, ne, war neben irgendwie dreimal wöchentlich joggen gehen, war das der einzige Moment, wo ich überhaupt rausgehe. Ich gehe nicht mal mehr, ich war nicht mal mehr einkaufen und sowas, ja.
Wie hast du das gemacht mit Einkaufen?
Ich habe einfach vorher eingekauft. Großen Batzen.
Also einfach nichts Frisches.
Genau, also. Ja,
das ist so jetzt dein letztes Bier, was du gerade mit mir antrinkst.
vieles hält ja eine Woche so, ne? Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und jedenfalls habe ich halt wirklich so Quarantäne, so Antigen-Tests, die ich natürlich dann vor der Fahrt mache und vor Ort dann halt auch jeden Tag mache, plus PCR, wobei natürlich der PCR eigentlich relativ sicher ist. Also wenn der halt sagt, irgendwie negativ, dann wo soll ich mir dann holen? Und fahren werde ich halt, ich habe mir ein Mietauto besorgt und dann fahre ich halt jetzt von Hamburg nach Hannover. Das ist halt 1,5 Stunden, das kann man halt machen, ne? Und Mietauto habe ich dann halt eben auch keinen Kontakt zu irgendjemandem. Und ich glaube, safer kann man das wirklich nicht machen.
Ja, könnte es noch an Bord der ISS sein oder sowas.
Ja, da wäre ich nicht so wär ich vorsichtig. Also das ist so meine Strategie und ich glaube, da kann man echt
safe sein. Ja, das klingt schon wirklich nahezu. Also also unsere Strategie ist jetzt. Also,
wo ich das Elternhaus betrete, werde ich natürlich erstmal mich nacktig ausziehen und meine Klamotten vor der elterlichen Wohnungstür, Haustür verbrennen.
Aber das machst du ja eh jedes Mal.
Das ist das normale Ritual zu Weihnachten.
Ich meine, man kann ja nicht alle Weihnachtstraditionen sein lassen.
Ja.
Ja. Ja, mal gucken. Wir werden wahrscheinlich, unser Plan ist, ich hoffe, dass es trocken bleibt. Dann werden wir wahrscheinlich ein Barbecue bei meinen Eltern im Garten machen.
Ja, ist gut.
Und meine Tante hat auch ein bisschen Schiss.
Das ist ja auch relativ warm draußen gerade, habe ich das Gefühl.
Im Augenblick ist es ganz so, du warst ja länger nicht mehr draußen. Ja, im Augenblick sind so 19 Grad.
Ich war ja gerade mit dem Fahrrad hier da im
Spielplatz. Ja, ja. Das ist echt okay. Das war schon deutlich kälter die Tage jetzt. Und ist natürlich auch gut für die Inzidenz, wenn es nicht ganz so kalt ist.
Ja.
Ja,
ach, speaking of which, ich meine, wir brauchen jetzt nicht irgendwie groß Told You So oder so zu machen, aber es ist halt einfach, es war einfach so klar, oder? Ich meine, es war einfach so klar.
Ja.
Und ich bin richtig sauer. Ich muss sagen, ich hatte jetzt echt auch so einen Meltdown vor 2 Tagen auf Twitter, wo ich echt nur noch geschimpft habe in einer.
Ich hab's mitbekommen.
Ich pack's nicht mehr. Ich pack's echt nicht mehr. Also es ist wirklich so, diese fucking Ignoranz und sich jetzt noch irgendwie hinstellen und noch irgendwie einen Dicken machen. Da irgendwie gestern hat noch Hendrik Streeck noch getwittert, wir brauchen endlich eine Langzeitstrategie. Ja, also wie viel Selbstbewusstsein muss man denn haben, nachdem man wirklich mit allem von Anfang an mit zig Dingen immer falsch gelegen hat, ja, und trotzdem immer wieder das Maul aufgerissen hat und unter anderem wegen Streeck, ja, und wegen seinen Quatsch mit seiner Langzeitstrategie, was halt einfach nur ein Diskursdevice war zur Ablenkung von den tatsächlichen Maßnahmen, dass der Typ sich jetzt immer noch hinstellt, ja, ich meine, einige von diesen mehreren tausend Toten oder fast 1000 Toten, die wir jetzt gerade pro Tag haben, ja, einige gehen auf sein Konto, würde ich sagen, einige, ja, und dass der noch nicht mal dann den Anstand hat, einfach mal die Schnauze zu halten, vielleicht einmal zu sagen, sorry, ich hab's voll vermasselt, ich hätte einfach meine Schnauze halten sollen. Irgendwie, ja, und dann sich, keine Ahnung, unter einen Stein verkriechen und sein Leben lang nicht mehr auf, also so würde ich es machen, also ich würde nicht mehr in der Öffentlichkeit auftauchen wollen.
Ja, es gab ja diesen Typen, der irgendwie im Frühjahr diesen israelischen Militär, der irgendwie, ich habe mal nachgerechnet und die Corona wird bis Ende April von ganz alleine weg sein. Falls dich daran noch dran erinnerst, ja. Der damals rumgereicht wurde, so als der Prophet unter es sind ja keine Corona-Leugner, sondern unter den
Trotteln.
Durchseuchungsbefürwortern oder Durchseuchungs- oder, und der wird immer noch rumgereicht. Der wird immer, ja, der hat es ja schon damals gesagt. Jedes Mal, wenn irgendwie die Zahlen ein bisschen runter,
genau.
Das ist eigentlich schon vorbei. Also der wird immer noch rumgereicht als, ja, der hat was Neues gesagt. Ja, okay, dann hat er ja bestimmt diesmal wieder recht.
Was das ist wirklich. Ich denk mir halt so, ne? Backpropagation. Ne, dieses Prinzip mit dem Neural Networks, also künstliche Neural Networks funktioniert. Ja, also das heißt, du hast halt irgendwie einen Input und dann wird der Input, soll das Neural Network dann halt sozusagen entscheiden, was ist der Input, ja, und immer wenn er eine falsche Entscheidung macht, ja, dann werden die einzelnen Neuronen sozusagen backpropagated, wird halt das Ergebnis backpropagated durch die einzelnen Neuronen und die einzelnen Verbindungen zu den Neuronen, die falsch gelegen hat, die werden reduziert, die Bandbreite wird reduziert sozusagen, ja.
Mhm.
und die Gewichtung. Und so funktioniert dieses Backpropagation, ja. Und ich finde, wir brauchen etwas Ähnliches in der Gesellschaft, ja. Wenn Neuronen halt einfach falsch feuern, dann müssen wir ihre Bandbreite reduzieren. Dann müssen wir irgendwie...
Ja, das wäre was.
Es muss einen Sanktionsmechanismus geben. Ja, sonst weil ohne Backpropagation kannst du nicht lernen, ja.
Ja, aber es ist, so funktionieren Medien nicht. Und das ist, das wäre schön, wenn man, hey, du hast doch beim letzten Mal schon falsch gelegen, warum sollen wir denn diesmal auf dich hören? Stimme ich dir voll zu, wäre eine tolle Sache, wenn man das mal machen würde, aber so funktionieren Medien nicht.
Ich meine, jeder liegt mal falsch, ne? Also alle liegen
ja,
falsch und wir haben auch ständig mal wieder Quatsch erzählt. So. Aber ganz ehrlich, so konsistent und dauernd und bei allem, ja, wie der Streeck, dass dem noch überhaupt jemand zuhört oder eben auch so ein Laschet oder was weiß ich, ja, dass die überhaupt noch das Maul aufmachen können. Also ich verstehe es nicht.
Es liegt schon mehr am Gestus als an dem, was man tatsächlich sagt.
Ja,
und ich finde es
auch... Und ob
ich
du das sagst, was du die Leute hören wollen, ja?
Ja.
Das ist nämlich der Punkt. Also der Streeck mit seiner Botschaft, der kommt dann ja auch an, weil der, also im Endeffekt, du willst ja auch hören, dass das Virus gar nicht so schlimm ist, ja? Du willst doch hören, dass es eine Grippe ist. Du willst doch hören, dass du dich nicht einschränken musst, ja? Also da ist immer ein Markt dafür, ja? Für Leute, die sagen, hey, ist alles cool, macht euch mal locker, so schlimm ist das nicht, wir kriegen das, also dafür ist immer ein Markt da, ja?
Mhm.
Weil es gibt immer Leute, die genau das hören wollen, ja, und da bin ich ja immer wieder bei, also ich finde ja, was mich am meisten aufregt bei diesem Corona-Ding, ist gar nicht das Corona, ja. Klar, es ist jetzt eine Katastrophe, die jetzt gerade eintritt und es sterben Tausende von Leuten. Das ist alles schlimm, aber was mich richtig, richtig, richtig im tiefsten, innersten Kern richtig fertig macht, ist zu sehen, dass dieselben Mechanismen auch bei der Klimapolitik funktionieren. Und dass wir im Endeffekt schon lange, wir sind momentan mit der Klimapolitik, sind wir ungefähr jetzt auch gerade beim 14. Oktober 2020, ja?
Hm.
An diesem Punkt sind wir auch gerade. Und wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, dann wird es genauso ein Runaway-Klimawandel geben, wie es jetzt Runaway-Zahlen gibt, ja? Und spätestens in 10 Jahren. Und natürlich ist das alles sozusagen, Corona ist so Klimawandel im Zeitraffer und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen und wenn wir nicht diese Stimmen zum Verstummen bringen, die uns einreden wollen, dass wir einfach unser Leben weiter fortführen können, ohne dass irgendetwas gemacht werden müsste, weil das wird sich schon irgendwie lösen durch irgendwie Technologie und Innovation und da brauchen wir auch gar keine Politik für, das ist doch alles gut und so. Also diese FDP Vollhonks, ja, die uns mal ohne Scheiß und diese anderen Liberalen, die uns halt irgendwie in diese Corona-Situation gebracht haben, in die wir sind. Wir müssen jetzt endlich mal raffen, dass diese Leute Gift sind. Dass diese Leute Gift sind für den Weiterbestand der fucking Menschheit. Denn ganz ehrlich, wenn der Klimawandel richtig losgeht, ja, dann sind die Corona-Toten halt eine Infinitesimalzahl. Ja, dann reden wir von Millionen Menschen. Und zwar jährlich, die da abkratzen werden, ja. Es ist, also das wird richtig, richtig krass. Und dann wird wirklich für uns alle wird das richtig, richtig scheiße. Und ganz ehrlich, wir müssen wirklich diesen Leuten irgendwie, die müssen wir einkesseln, die müssen raus aus dem Diskurs. Ach, ich reg mich schon wieder auf.
Ja, du regst dich schon wieder auf. Ja, also es ist, du hast recht. Also ich finde es spannend, also aber die Leute werden weiterhin existieren und diese Mechanismen werden weiterhin funktionieren. Das ist das Ding und es wird immer Leute geben. Also ich weiß, was ich beim Klimawandel ja noch fast schlimmer finde, ist halt, dass massive, also ich meine, es gibt ja keinen Grund mehr, warum wir noch Braunkohle abbauen und die verheizen, außer
anbauen, eben das ist ja auch noch schlimmer.
wird noch kommen. ja, aber das außer eben, dass das für jemanden, dass jemand damit sehr, sehr viel Geld verdient. Und der Kapitalismus ist halt sehr gut darin, dass für jede Ineffizienz findet jemand, der sich, der sie ausfüllt und damit seinen Lebensunterhalt verdient und der danach dafür lobbyiert, dass sie auf alle Ewigkeiten erhalten bleiben muss. Und das ist, also wir sind ja an dem Punkt, wo Photovoltaik wäre billiger, es wäre Windstrom wäre billiger, man könnte die Systeme jetzt alle umbauen und das Geld, was man jetzt in Subventionierung von Braunkohle steckt, könnte man halt in diese Technologien stecken und dann hätte man was Zukunftstaugliches, aber das wird halt nicht gemacht. Und das, ja, also es ist, und bei Corona ist ja wenigstens noch, wenn das vorbei ist, dann haben wir ja wenigstens alle was davon. Und trotzdem
klappt vor allem schlecht. Corona wird vorbeigehen, ne? Also so oder so, Corona wird vorbeigehen, also jedenfalls die Pandemie wird vorbeigehen. Das ist ein Unterschied zum Klimawandel, der wird halt definitiv nicht vorbeigehen, jedenfalls nicht in den nächsten 100 Jahren. Ja, was ich sagen, also es ist, die Stakes sind ungleich höher, ne, beim Klimawandel. Das ist einfach wahnsinnig viel krasser, wahnsinnig viel umfassender, also wahnsinnig viel gefährlicher. Und
es läuft schon.
Und es läuft schon. Und es läuft schon. Und wir sehen es jeden Tag. Wir sehen
es läuft schon mittlerweile, lange, wie wir leben.
Und wir sehen es und mittlerweile halt wirklich auch einfach wirklich ganz plastisch in unserer Nachbarschaft im Klima und im Wetter und so. Der Punkt ist, ich habe jetzt gerade schon wieder eine neue Zukunftsvision, bin ich drüber gestolpert, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Venezuela investiert gerade richtig, richtig heftig, also der Staat, ne? Ganz, ganz, ganz heftig in Crypto-Mining-Hardware und Technologie und gehen jetzt full Bitcoin. Mhm. Und da musst du jetzt mal drüber nachdenken, weil, ne, irgendwie Venezuela ist halt irgendwie ganz krass auch von diesen Sanktionen betroffen, ne, mit den USA. Sie sind ja ein Erdölland und sie können dieses Erdöl nicht so richtig gut verkaufen durch die Sanktionen. Und die Lösung ist jetzt, die sie jetzt gefunden haben, ist jetzt Bitcoin. Okay, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, um die Sanktionen zu umgehen, wollen sie jetzt Bitcoin, ne, irgendwie machen. Und da ist auch was dran, ne, aber denk das mal weiter. Du hast halt dieses Öl, ja, und damit halt eigentlich sozusagen sitzt du auf einer sehr, sehr billigen Energiequelle.
Das kannst du alles verheizen, kannst du in Bitcoin umwandeln.
Das kannst du alles. Du kannst im Endeffekt das Öl direkt in Bitcoin umwandeln.
Und alles was
und jetzt denk mal drüber nach.
Das CO2 raus.
Und jetzt denk mal drüber nach. Wir haben noch andere Staaten, deren gesamtes Geschäftsmodell daran besteht, das Erdöl zu verkaufen, auf dem sie sitzen, ja, und die halt alle schon seit ungefähr 15 Jahren nach Möglichkeiten suchen, eine Transition sozusagen in die Post-Carbon-Area-Ära zu machen. Also was passiert, wenn die Leute einfach aufhören, irgendwie Benzin zu verbrennen, ja? Und Saudi-Arabien, ne, irgendwie und Kuwait und Iran und hast du nicht gesehen, ja? Und die Optionen, ein Rogue State zu werden, der sein gesamtes Ölvermögen oder einen Großteil davon irgendwie in Bitcoin oder Ethereum oder was weiß ich irgendwie umsetzt, ist eine viable Option oder ist sogar eine relativ incentive-reiche Option.
Also, dass man sein Öl quasi direkt in
Kryptowährung umwandelt. Also ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten 10 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren, sagen wir mal so, ja, wird es einen weltweiten Bann auf Kryptowährungen geben.
Och, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Sag mal so, wenn nicht, dann ist das, dann haben wir ein Problem.
Ein Bann meinst du? Ich habe verstanden, Run.
Ein Bann
von Kryptowährungen.
Bann.
Also ehrlich gesagt bin ich noch der festen Überzeugung, dass sich das Problem irgendwann von alleine erledigt und ein Haufen Leute sehr, sehr viel Geld verloren haben, was sie wahrscheinlich niemals hatten, und andere Leute werden sehr viel Geld verlieren, was sie mal hatten, und andere Leute
nicht.
Werden sehr...
Sehe ich nicht.
Naja, du kannst nach wie vor mit Bitcoin kannst du nach wie vor nicht viel anfangen, außer Drogen kaufen und spekulieren und Leute töten lassen. Also außer für illegale Transaktionen lohnt sich das halt für nichts. Ja, bald und dann kann man natürlich argumentieren, okay, der hat der schon.
Bald kannst du Öl kann damit kaufen.
Kann man seinen BMW damit volltanken.
Genau.
Ja, keine Ahnung. Also ich bin mal, also ich sehe nicht, wie Bitcoin, wie das jemals was werden sollte. Ja. 7 Transaktionen pro Sekunde ist zu wenig, um irgendwas Nennenswertes zu machen. Und
ja, mit dem Lightning Network wird das alles in Ordnung kommen.
Ja, genau. Diese Aussage höre ich jetzt auch höchstens seit 5 Jahren. Und dann müssen auch ja erstmal alle mitmachen. Das ist ja schon ein paar Mal nicht passiert. Und
ich dachte, das ist optional. Also dieses
Lightning. Ja, das Protokoll ändert sich ja dadurch. Und da müssen die halt mitmachen. Da müssen halt alle Miner dann mitmachen. Also vielleicht gibt es jetzt auch irgendeinen Trick, von dem ich nicht weiß. Kann natürlich sein.
Also, aber das Lightning Network ist doch halt einfach sozusagen die Transaktion off-chain zu nehmen und dann nur noch sozusagen Referenzen rein in die Blockchain zu schreiben. Auf sozusagen.
Okay, und wo werden dann die eigentlichen Transaktionen gespeichert, wenn ich mir in der Blockchain?
In diesem Lightning Network halt, ne?
Und dieses Lightning
so eine Parallelstruktur.
Das ist dann seine eigene Blockchain oder was?
Nee, es ist dann eben nicht so eine Blockchain, sondern irgendwie anders. Ich kann es dir jetzt auch,
sondern so eine Zentralbank, die sich darum kümmert.
Genau, ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder so eine Zentralisierungsinstanz im Endeffekt. Ist auch egal, ich meine.
Ich habe dieses Lightning Network, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen, aber ich habe es nicht wirklich verstanden, muss ich ehrlich sagen. Es klang so, als ob man irgendwelche Channels aufmachen muss und sowas und halt die große Gefahr besteht, dass dann halt alles über wenige Channels abläuft, weil das Aufmachen eines neuen Channels halt relativ teuer ist. Verstanden habe ich das auch nicht.
Und dann irgendwie werden diese Channels dann wieder zusammengefasst und dann als eine Transaktion in die Blockchain geschrieben oder sowas. Irgendwie sowas ist es halt. Auf jeden Fall, dass du halt dann eben die Transaktion eigentlich off-chain hast. Und dann, ja.
Über Ethereum habe ich neulich gelesen, dass die jetzt irgendwie umgestellt haben auf eine nicht mehr Proof of Work, sondern Proof of Stake tatsächlich.
Haben die es hingekriegt?
Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, in dem drin stand, hey, es ist jetzt in Produktion. Aber ich weiß nicht genau, ich habe mich dann auch noch nicht weiter mit reingelesen, was das bedeutet alles.
Ja.
Aber es würde bedeuten, dass man nicht mehr gigantische Mengen Ressourcen verschwenden müsste und CO2 erzeugen müsste, um 5 Cent irgendwo hin und her zu bewegen, sondern dass das irgendwie auch anders gehen würde.
Ja, vor allem, die skaliert ja noch schlechter als die Blockchain von Bitcoin. Jedenfalls.
Na, skalieren tut das ja alles per Definition. Das ist ja die Aufgabe. Das ist ja bei diesem ganzen Proof of Work ist ja die einzige Aufgabe, nicht zu skalieren. Genau darum geht's ja, nicht zu skalieren. Das ist ja der ganze Punkt, dass es nicht skalieren soll.
Ja.
Ansonsten, effizienter könnte man das alles machen. Aber es soll ja nicht effizient sein, weil dann wäre es ja kein Proof of Work mehr.
Ja, das stimmt, ja.
Also ansonsten könnte man das, jeder könnte so eine komplette Blockchain auf seinem Telefon betreiben, aber dann wäre es keine Blockchain mehr. Ja, wegen Corona nochmal, hatten wir ja das hast du wahrscheinlich mitgekriegt. Er hat es öffentlich gemacht, insofern habe ich jetzt auch keine Probleme damit, damit können wir auch im Podcast darüber reden. Hier, Stefan Niggemeier hatte offensichtlich Corona.
Und schweren Verlauf vor allem.
Und war im Krankenhaus, jetzt geht's ihm wieder gut und er hat seitdem auch einen Podcast gemacht, den er komplett durchgesprochen hat, was schon mal darauf hindeutet, dass er schon mal wieder reden kann und sowas. Und zum einen, so viel älter als wir ist der Niggi ja auch nicht. Das ist irgendwie das zum einen. Und zum anderen
die,
so.
Die Einschläge kommen näher, ne?
Ja. Die Einschläge kommen näher. Und was er auch beschrieben hat, wie er halt, dass er halt zuerst zu Hause war und dann halt irgendwie, dann hat er so ein Sauerstoffmessgerät gehabt, was ihm dann den Sauerstoff, habe ich mal ein paar von bestellt, die kosten natürlich zurzeit auch ein Vermögen. Ich hoffe noch, dass
einer was bestellt hat. Das ist das neueste Corona-Utensil, ne?
Genau.
Mittlerweile hat man so irgendwie so da seine Corona-Sachen irgendwie angefangen bei Masken, über Desinfektionsspray, über jetzt die Antigen-Tests und jetzt auch noch die jetzt auch noch die.
Ich würde ja gerne so ein paar Schnüffelkärtchen würde ich mir ja kaufen, massenhaft gerne.
Ja, das ist eigentlich auch ganz cool, ne?
Das ist ja jetzt so das Neue.
Soll man die Schulen ja auch machen, mal ohne Scheiß. Also das ist doch echt, das ist doch ein Konzept für die Schulen, oder? Ich meine,
da kostet eine irgendwie im Augenblick 50 Cent und das halte ich für einen komplett übertriebenen Preis. Ich meine, das ist sind ein paar Kärtchen, hinter denen ein bisschen Parfüm draufgesprüht ist hinter ein. Die kannst du wahrscheinlich für wenige Cent das Stück produzieren. Dann kriegst du jeden Tag eine davon.
Das ist ja,
schnüffelst ein bisschen dran und wenn du nicht riechen kannst, dann tut mir leid, dann kannst du halt nicht rein.
Wie die Zizek ja meinte, das ist im Endeffekt das Gleiche, was halt immer in den Frauenzeitschriften drin steckt, so ein paar Parfümproben. Ja. Ne? Wie viel kosten die denn? Die kosten doch auch nichts in der Produktion. So, ja?
Eben, ja, und, ja, das kannst du nicht machen.
Genau, und dann kannst du das doch bestimmt für irgendwie, keine Ahnung, einen Cent oder was, kannst du das produzieren, ja, ja, oder was. Und dann,
also, und das ist 10 Cent sein, aber auf jeden Fall sehr, sehr billig.
Und dann machst du das wirklich, jeder Schüler macht das einmal am Tag, bevor er zur Schule geht, so, ja, wo ist das Problem? Oder am Eingang oder was weiß ich irgendwie und dann kannst du einen kompletten Schulbetrieb, kannst du damit wieder eröffnen. Das ist doch perfekt.
Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber auf jeden Fall könnte man eine Menge zusätzlicher Sicherheit. Also das würde ich gerne, das würde ich einfach gerne haben, weil ich finde auch dieses, was sie ja auch sagen, so ein relativ unsicherer Test, den ich aber häufig mache und der schnell Ergebnisse liefert, ist im Zweifelsfall mehr wert als ein super sicherer Test, den ich quasi nie mache und wo ich ewig auf die Ergebnisse warte.
Eben.
Und das ist, ja, das wäre echt, glaube ich, gar nicht mal schlecht, wenn man das einfach jeden Tag machen könnte oder falls man sich unter Leute begibt oder sowas.
Ja.
Und ja, zu Nigi nochmal, der hat dann irgendwann halt festgestellt, dass sein Sauerstoffwert ganz ordentlich weggebrochen ist und dann hat er halt dann im Endeffekt auch einen Krankenwagen gerufen und die haben ihn erstmal probiert, Kniebeugen machen zu lassen, um zu sehen, und das ist wohl tatsächlich gar nicht unüblich, das machen zu lassen, weil es halt doch genug Leute gibt, die es gar nicht wirklich haben und das halt offensichtlich ein ganz guter erster Test ist. Also, aber dann geht es einem wirklich schlecht. Also wenn man die 5 Kniebeugen nicht mehr hingeht, dann geht es einem auch schon wirklich schlecht. Dann war er halt im Krankenhaus und dann hat er auch am Ende hat er geschrieben, dass er immer noch nicht, also in der Corona-App, dass er es nicht schafft, da sein Ergebnis einzustellen. Und zwar, er hat nämlich dann, als er den Test gemacht hat, hat er irgendwie den QR-Code gescannt und dann hat ihm die vom Krankenhaus wohl gesagt, so, ja, das reicht. Und dann kommt das Ergebnis da automatisch in der App ab. Aber dann hat in den Kommentaren jemand gemeint, nee, da muss man noch eine Einwilligungsverständigung unterschreiben, dass man auch noch, Und jetzt geht das halt einfach nicht mehr, weil jetzt wartet die App halt drauf, dass das Ergebnis kommt und das Labor hat aber nie die Einverständniserklärung dafür erhalten, weil die halt nicht existiert. Und darum hat er keine, also jetzt ist es eh vorbei, weil es ist eh schon alles viel zu lange her und sowas. Jetzt macht es eh keinen Unterschied mehr. Aber das fand ich halt so auch, dass da ist jemand, der macht alles, was in seiner Macht steht, was er, also er hat die App installiert, was schon mal nur ein Bruchteil der Leute hat. Er lässt einen Test machen, was nicht jeder macht. Er denkt beim Test dran, dass er es nachher in die App reinpacken will. Und er gibt sich nachher noch Mühe, das in die App reinzupacken und es funktioniert trotzdem nicht, weil halt irgendwo, weil die Zahl der potenziellen Probleme, die auf dem Weg auf dem Weg dann zum Eintrag in der App und zu meinem Umwelt waren, offensichtlich so viele sind, dass da irgendwas schiefgehen kann, dass einfach im Endeffekt wahrscheinlich, das würde mich mal interessieren, wie viele Meldungen nachher tatsächlich angekommen sind in dieser
App. Also das ist doch dann wieder ein Punkt, wo man auf jeden Fall, also es gibt ja gerade diese große Diskussion um Datenschutz und App und so, ne? Mhm. Und da gab es dann jetzt auch ein paar unqualifizierte Kommentare von irgendwie den Niederrübeligen, das ist so ein komischer Philosoph, der dann halt meinte, ja, wir brauchen eine App, die kein Datenschutz hat, dann kriegen wir alles hin und so. Was natürlich irgendwie in dieser Pauschalität und Naivität halt auch wieder Quatsch ist, ne?
Das aber Gegenteil davon ist genauso falsch.
Aber sowas, ne? Also so ein fucking Einwilligen. Wenn ich mein fucking Schriebster von dem Labor, ja, einscanne in meine App, dann ist das eine Einverständnis. Ja, da brauche ich keine extra Einverständniserklärung.
Tja.
Verdammte Scheiße. So, also ja, da kann man doch auf jeden Fall irgendwie, sag ich mal, irgendwie in Sachen Datenschutz mal ein bisschen zurückschrauben und dann einfach mal die Effektivität wahnsinnig zu erhöhen. Also da sind schon noch, da ist schon noch Luft, ne? Aber ja, ich habe da ja auch schon, glaube ich, letztes Mal haben wir schon drüber geredet, ne? Irgendwie, dass ich halt sage, okay, mit einer zentralen App hätte man definitiv mehr machen können. Man hätte
das ist vor allem was, was man hätte. Nee, das hat gar nichts mit zentraler. Das hätte man mit dieser App alles hinkriegen können. Zum einen könnte man die UI ändern, dass es eben sozusagen, dass hey, ich habe mein Ergebnis hier in der Hand, ich möchte es jetzt eintragen. Die App erlaubt mir das sonst nicht. Also das ist halt, das ist einfach der Flow scheiße geplant. So. Der Fall ist einfach nicht vorgesehen, ist ein Edge-Case, hat niemand dran gedacht vorher, das könnte man relativ leicht fixen, hätte keinerlei Datenschutzauswirkungen, irgendwas, das könnte man einfach machen. Das nächste Ding ist, dass man halt diese ganzen Prozesse hätte durchautomatisieren können. Also, dass man eben, zum einen scheint es ja offensichtlich so zu sein, dass es für die Labore mehr Aufwand ist, das in die App reinzumachen, das hätte man halt wegmachen müssen. Das hätte man im Zweifelsfall, dass das Labor nicht mal weiß, ob es gerade das auch, ja, das geht auch an die Corona-App, ja, das wird auch per Post rausgeschickt, mir doch wurscht. Egal, wie es passiert halt, dass das halt in ein System eingepflegt sind. Offensichtlich müssen da mehrere Systeme gewartet werden.
Ich glaube, das ist aber auch nicht so einfach gewesen, aber ja, gut. Also, dass das einfach sozusagen seemingly zu machen, ist, glaube ich, nicht so einfach, weil die natürlich alle schon vorhandene Prozesse haben, wie sie irgendwie, welche Dinge sie da ausdrucken und welche.
Das so konnte man im letzten Dreivierteljahr nicht umstellen. Come on. Also.
Ja.
Und dann halt so diese Sachen wie Formulare zu machen, wo das halt alles auf einem Formular hinreichend simpel erklärt wird und dann halt, dass das Personal da im Zweifelsfall da nicht die falschen also eben in dem Fall klang das so, als ob quasi jeder, der probiert, der von dieser Person beraten wird, während er diesen Zettel ausfüllt, nachher kein Ergebnis in der App drin haben wird, weil diese Person halt schlicht und ergreifend nicht weiß, wie man dieses Formular korrekt ausfüllt. Und dass es so schwer ist, dieses Formular korrekt auszufüllen, ist wieder das nächste Ding. Und dass man zum Beispiel nicht automatisch, das könnten sie ja machen, dass automatisch irgendwie eine URL dranhängen, und dann kriegst du da und dann hast du da einen Button und mit dem kannst du dann deine Zustimmung vielleicht auch im Nachhinein noch erteilen. Ja, ich war das, ich möchte jetzt, dass das Ergebnis geteilt wird in der App und dass du dann halt noch irgendwie den, das hätte man alles machen können. Also hätte man auch wirklich noch einiges besser machen können. Und das ist, das finde ich, ja. Also das ist klar, nachher ist man immer schlauer. Aber ich sehe schon kommen, das nächste Drama wird sein, die Impfstoffe zu verteilen. Und ich bin bereit zu wetten, dass wir einen nennenswerten Anteil der Impfstoffe einfach verkommen wird, weil wir es nicht auf die Reihe zu kriegen, genug Leute, also weil es wird nämlich das Problem geben, dass es halt Leute gibt, die priorisiert dran kommen, was ja auch absolut in Ordnung ist. aber da wieder keine zentrale Registrierung existiert, wird es einfach so sein, dass irgendwo Leute sitzen und nicht wissen, dass sie geimpft werden können und dass irgendwo Impfungen stattfinden und dass nicht genügend Leute da ist, die sich gerade impfen lassen. Und dass man da nicht irgendwie eine zentrale Nummer einrichtet, wo ich schicke eine SMS hin, hallo, ich bin der und der, ich hätte gerne eine Impfung, das sind meine Konditionen, sag mir Bescheid und dann kriegst du eine SMS, wenn deine Impfung da ist. Und dass man dann halt sagen kann, okay, heute sind nicht genügend 85-Jährige gekommen, dann schreiben wir halt noch ein paar 80-Jährige an oder ein paar 75-Jährige. Dass man das irgendwie macht, dass man da die Pipeline gefüllt hält. Das ist, ich halte das schon jetzt für problematisch, so, weil diese zentralen Testzentren, die da hinkommen, wie will man da 90-Jährige und 85-Jährige, die Vorerkrankungen haben, hinbekommen überhaupt, so diese Testzentren? Um
das ja, ein Großteil sind ja in Pflegeheimen und solche Sachen. Da kannst, da hast du ja schon irgendwie, sag ich mal, Infrastruktur, die dich dann da auch dahin karren können. Und
ja, so, dann hast du Busse mit 30 hoch ansteckungsgefährdeten Menschen drinne, die gerade zu einer Impfung fahren.
Ja, keine Ahnung, wie man das dann organisiert. Kann man auch ein Taxi machen oder was? Also das ist jetzt, finde ich, jetzt irgendwie lösbar.
Was ich
entscheidender finde, ist halt Folgendes, ja. Du brauchst ja zwei Impfungen. Ne? Du brauchst ja zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen. Und du musst halt irgendwie die Leute musst du registrieren haben, wer hat schon die erste Impfung bekommen und wer muss noch die zweite und B, muss dann auch am besten die Leute dran erinnert werden, dass jetzt die zweite Impfung dran ist, ja. Also musst du irgendwie so ein System haben, ja.
Das heißt,
du brauchst eine zentrale Registry, ja. Und ganz ehrlich,
Man kann auch den Leuten Zettel in die Hand drücken und kann sagen, kommen Sie bitte dann und dann wieder.
Ja, genau. Dann
vergessen die Leute das.
Genau. Also, und ich bin mir hundertprozentig sicher, da wird auch wieder der Datenschutz freidrehen.
Ja, ja. Gar keine Frage. Also, das ist, ich bin schon bereit für, ich halte meine Hand schon bereit für den nächsten Facepalm. Das ist,
ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall krass.
Ja. Das wird auf jeden Fall nicht gut werden. Ich habe ja in dem Zusammenhang, ich meine, es ist natürlich immer leicht, sich da über die Politik aufzuregen, und die Politik macht es einem gerade sehr, sehr leicht, sich über die Politik aufzuregen. Ich frage mich aber, in einem anderen Zusammenhang ist mir das mal wieder bewusst geworden. Ich sage ja immer, das sage ich gerade im Jobumfeld, es sind nicht die Leute, es ist das System. Und wenn du halt ein System schaffst, in dem die Leute eben, was weiß ich was, in einem Berufsumfeld unkreativ sind und an einer kurzen Leine gehalten werden. Man kann nicht Leuten sagen, oh, wir wollen, dass ihr mitdenkt und dass ihr unsere Probleme und dass ihr voll für das Produkt brennt, aber sie dann nachher im Endeffekt keine Entscheidung über das Produkt treffen lassen, zum Beispiel. So. Ist sowas, was ich halt in meinem Berufsumfeld immer wieder sage. So. Kannst nur eins haben. Entweder hast Chaos und alle machen mit und sind vielleicht ein bisschen begeistert, oder du hast Wasserfall, aber dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn die Leute nur minimal involviert sind und minimal begeistert sind. Und ich fand das jetzt gerade mal wieder auffällig. Jetzt waren ja Electoral College Votes in den USA, und jetzt sieht es ja so aus, als ob doch Trump hoffentlich bald endgültig weg ist vom Fenster. Aber was ich so krass finde, ist, wenn man sich so anguckt, so wie Kongress und Senatoren, wie da die Republikaner, wie die sich auf die Seite von Trump geschlagen haben und sagen, ja, alles Betrug. Und wie aber auf der anderen Seite die Richter, die ja zum Großteil von Trumps Regierung auch ernannt worden sind, den halt doch mit einer sehr, sehr hohen Zuverlässigkeit haben abblitzen lassen. Und ich gehe mal davon aus, so ein Kongressabgeordneter und ein Richter, das sind jetzt strukturell nicht so extrem unterschiedliche Menschen. Also ich glaube, das ist
schon was anderes. Das eine ist ja ein Karrierepfad und das andere ist halt wirklich ein politischer Pfad, ne? Also so ein.
Ja, aber ich glaube schon, also ich meine, bei den Richtern, die haben natürlich alle Jura studiert, bei den Kongressabgeordneten haben sehr, sehr viele Jura studiert und sowas. Ich glaube, das sind schon so, ich glaube, es gibt schon relativ viele Leute, bei denen so, wenn sie nicht Kongressabgeordnete wären, wären sie Richter geworden, und wenn sie nicht Richter geworden wären, wären sie vielleicht Kongressabgeordnete geworden.
Also ja, ich weiß nicht, ob das man Personen festmachen kann, so eine Ausbildung. Es ist halt ein komplett anderes Berufsethos, ja. Also, partial zu sein als Politiker ist absolutes Muss, ja. Partial zu sein als Richter ist selbst in konservativen Kreisen sehr verpönt.
Genau das meine ich. Dass sozusagen, ich glaube, das eine System zwingt dich bis zu einem gewissen Grad mit der Herde mitzugehen, und das andere System erlaubt dir die Freiheit oder zwingt dich sogar bis zu einem gewissen Grad, das Recht anzuwenden und darauf zu bestehen. Und das ist genau das, was ich, ich glaube, es sind nicht strukturell unterschiedliche Menschen, sondern es sind Strukturen, die unterschiedlich sind und die dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und ich frage mich, ob das nicht hier auch innerhalb dieser ganzen Corona-Pandemie, ja, da sind mehr als genügend Versager dabei und Luftpumpen, die nichts auf die Reihe kriegen und so weiter und so fort. Aber selbst wenn ein Drittel der Leute da drinne hochfähige Menschen wären, die alles sofort durchblicken und sofort immer das Richtige tun würden, haben sie dennoch nicht die Macht, das tatsächlich durchzuziehen. Und ich habe das, also der Gedanke ist mir gekommen, das hat Anne Roth hat irgendwie, ist auf Twitter angekackt worden von der Kultusministerin von Brandenburg, glaube ich.
Habe ich auch mitgekriegt, ja.
Verbraucherschutz. Ich habe gerade meine Fact-Checker hinter mir sitzen. Die hat die ziemlich angeflaumt. Aber irgendwie klang da auch so eine gewisse Erschöpfung durch.
Ja, das stimmt, ja. Ich hatte auch so eine Auseinandersetzung mit einer Freundin, die halt auch so Lokalpolitik macht und die sich von meinem Gerante auch ein bisschen angefasst fühlte. Ja, und dann hatten wir so eine kleine Diskussion noch und jedenfalls ist es halt so, sie war dann der Auffassung, ja, natürlich hören wir auf die Wissenschaft und aber es gibt natürlich auch ganz andere Dinge zu betrachten als die einzelnen, als nur, sag ich mal, die Infektionsgeschichte, sondern es gibt natürlich irgendwie das häusliche Gewalt, Freiheit, Einschränkungen, dies, das, irgendwie solche Sachen, ne? Und das ist ja alles richtig, ja. Und ich habe nur den Eindruck, ja, wenn jetzt irgendwie die Wissenschaft sagt, ja, irgendwie, also pass mal auf, Leute, also zur Politik jetzt, ne? Also pass mal auf, Leute, hier, ne, dort, da ist ein Abgrund. Ne, da fängt er an und da fällt er runter, wenn wir und so weiter und so fort, ja. Dann geht die Wissenschaft davon aus, dass die Politik dann irgendwie das into account nimmt, also dass sie das irgendwie in ihre Kalkulation mit einbezieht, dass dort der Abgrund ist, ja, und dann halt sozusagen alle Dinge organisiert und entscheidet, sodass halt nicht die Leute in den Abgrund fallen und das ist und so. Mhm. Ja. Aber ich glaube, was die Wissenschaft verpeilt oder nicht auf dem Schirm hat, wo sie naiv ist, ist das halt in der Politik, und da gebe ich dir recht, sozusagen mit dem System, ja, in dem System Politik ist alles verhandelbar. Es gibt nichts, was in der System der Politik verhandelbar ist. Und wenn der Wissenschaftler sagt, dass dort genau in diesen 10 Metern Abstand, ja, dass dort der Abgrund anfängt, so, ja, aber was ist, wenn er nur in 12 Metern anfängt? Ja, also vielleicht haben wir ja noch 2 Meter mehr.
Na, das und, ist ja und, die Gemeinheit, glaube, das ist ja die Gemeinheit, dass es ist ja kein Abgrund, sondern es ist ja eher so ein Weg, der nach und nach unten führt.
Ja, also und ich finde, wir sind schon ziemlich, gerade wir fallen schon gerade ziemlich doll in den Abgrund. Hab ich schon.
Naja, aber ich meine, in den USA sind wir jetzt an dem Punkt, es gibt 300.000 Tote durch diese Krankheit und es ist absolut klar, dass es mindestens nochmal so viele werden. Und ab einem gewissen Punkt gewöhnst du dich halt an die Zahlen und dann sind halt, ob dann hier nochmal 10.000 mehr oder 100.000 mehr, naja. Und das ist halt dieses ständige Abwägen, glaube ich, was es so gefährlich macht. Wenn es wirklich so ein Abgrund wäre, sozusagen, entweder wir stehen, entweder alles ist gut oder alles ist scheiße. Ich glaube, dann wäre die Entscheidung auch der Politik vermittelbar, leichter. Meinst,
wir haben sozusagen so einen Baseline Creep, ne? Also das halt sozusagen.
Ja, ja. Genau. es gibt ja nicht die eine Sache, die alles gut oder alles schlecht macht, sondern es gibt ja nur eben
nur tausend Tote heute. Das sind ja nur 12 mehr als gestern.
Es hätten ja auch 2000 sein können.
Genau.
Immerhin. Ja. Ich meine, guck mal, das ist, wenn du jetzt, wie du dich jetzt verhalten hast, so absolut perfekt, so perfekt wird sich wahrscheinlich nicht jeder verhalten in dieser Situation, weil es schon mal gar nicht machbar ist, aber eben auch, weil man es einfach nicht das Durchhaltevermögen hat. Und wenn die Politik halt am Sonntag sich hinsetzt, und ich meine, die Wissenschaft hat gefordert, okay, macht sofort alles dicht, und dann hat die Politik wahrscheinlich zu Recht gedacht, dann drehen uns die Leute durch. Und hat gesagt, okay, dann lassen wir halt noch diese 2 Tage Übergangsfrist. Was machen die Leute in der Zeit? Einkaufen gehen wie die Bekloppten. War das vorhersehbar, dass sie das tun? Absolut. Gibt es irgendeinen vernünftigen Ausweg aus der Nummer? Ich wüsste nicht welchen. Das finde ich halt so, das ist dann eben auch Politik. Und eben die Wissenschaft sagt, ja, es muss jetzt auf der Stelle alles eingestellt werden, aber du hast es gar nicht unter Kontrolle. Was willst du denn machen? Spätestens wenn die Leute tatsächlich, es ist die absolute Minderheit, insofern bin ich auch der Meinung, man sollte nicht zu viel auf diese Leute geben. Aber wenn du eben Regionen in diesem Land hast, wo die Leute einfach sagen, scheiße, ich ignoriere eure Regeln, ab einem gewissen Punkt kannst du es halt nicht mehr durchsetzen. Und also das ist das eine Problem, aber ich glaube eben auch so, was eben, selbst wenn du der beste Kultusminister der Welt bist und sagst, ja, die Schulen müssen jetzt alle auf der Stelle, hast das im April erkannt, dass wir jetzt dringend wirklich mal langsam die Digitalisierung brauchen und hast dann vielleicht irgendwie sogar dann musst du immer noch die Lehrer überzeugt kriegen, dann musst du immer noch dafür sorgen, dass die Schüler das auch alle zu Hause nutzen können, dann musst du immer noch diese ganzen, das ist, man hätte, man hätte es durch die Bank weg besser machen können und ich sehe keinen, mir ist im Augenblick kein Bundesland bekannt, das es auch nur ansatzweise gut gemacht hat. Aber ich glaube, selbst wenn man es perfekt gemacht hätte, wäre es immer noch scheiße gewesen. Das ist das, was ich, weil wir sind schon, wir haben Systeme geschaffen mit dem Ziel, dass Einzelne sie nicht mal eben auf den Kopf stellen können. Dass sie eben nicht von einem Tag auf den anderen übertölpelt und komplett revolutioniert werden können. Und das ist in den meisten Fällen, das ist, glaube ich, eine gute Sache, aber in dem Fall ist es eben eine schlechte Sache.
Ja, also ich finde, ich sehe den Punkt, aber ich finde, du bist da wirklich zu milde, weil klar, natürlich, kann man keine Wunder erwarten. Und selbst wenn alles richtig perfekt gelaufen wäre, wäre es wahrscheinlich immer noch scheiße gewesen. Ne? Irgendwie, eine Pandemie ist scheiße. Das ist einfach klar. Also eine Pandemie ist fucking scheiße. Niemand, bei der Pandemie gibt es nur einen einzigen Gewinner und das ist das Virus. Ja, und insofern, klar, natürlich, es ist immer scheiße. Aber also ich bin wirklich, 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 wirklich krass überrascht mit wie ohne Hosen unsere Politik dasteht. Also es ist wirklich ein Schock. Es ist wirklich, das hätte ich nicht erwartet. Also wie unfassbar handlungsunfähig sie sind. Und ich meine, es ist nicht so, als ob man nicht sehr genau identifizieren könnte, die Punkte, an denen eine Entscheidung falsch war. Weil wir haben sie damals identifiziert. Nicht nur wir, sondern ganz viele Leute. Ne? Ganz viele Leute. Also ich habe jetzt gerade heute nochmal einen Artikel geteilt, der war vom 16. Oktober und handelte von dem 14. Oktober, jener Schicksalstag, wo halt die große Konferenz zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten war, ja. Und da wurde nochmal ganz, und der war halt wirklich so unterschrieben, also so das Mantra war, Merkel war unzufrieden. Und das war das erste Mal oder eins der ganz, ganz wenigen Male, wo Merkel halt sehr deutlich in Distanz gegangen ist zu den Beschlüssen, denen sie ja selber involviert war, ja, wo sie ganz klar signalisiert hat, das ist zu wenig, das wird nicht reichen. Der Lockdown Light war das, ne? Irgendwie, der Lockdown Light 14. Nee, der wurde ja erst Ende Oktober beschlossen, der Lockdown Light. Das waren dann sozusagen 14. waren halt, wo sie die allerersten Maßnahmen beschlossen haben. Also es war noch nicht Lockdown-Light, so nannte man das noch nicht. Das waren nur so ein paar irgendwie, wir beschränken jetzt irgendwie das Zusammenkommen und so weiter und so fort, ja. Wo sie und ihr Kanzleramtsminister Helge Braun, der mehr oder weniger klar gesagt haben, das, was wir heute besprochen haben, da stehen wir nicht dahinter. Das ist way too low, ja. Und das heißt mit anderen Worten, sie hatte noch extra einen Epidemiologen aus dem Helmholtz-Zentrum mit in die Konferenz geladen, der dann einen Vortrag gehalten hat, der die Szenarien aufgezeigt hat, der gesagt hat, so wird es kommen, wenn wir nicht etc. und wenn wir nicht und wenn so weiter. Da war ein fucking Wissenschaftler, den hat sie sich extra reingeholt, ja. Der hat den dann einen Vortrag gehalten. Und
Wir wissen das Ergebnis.
Ja, wir kennen das Ergebnis und es war damals klar, es war Merkel klar, es war den Epidemiologen klar, es war den Virologen klar, es war allen klar. Und Ende Oktober, als dann der harte Lockdown beschlossen war, war auch allen klar. Also nicht der Lockdown Light beschlossen war, da war auch allen klar. Das reicht nicht aus. Und es war denen auch so klar, dass sie halt gesagt haben, okay, am Mitte des Monats machen wir nochmal eine Evaluation. Ne? Und mir war damals klar, dass sie da nochmal verschärfen werden. Haben sie nicht getan, ja? Haben sie nicht getan. Jedenfalls nicht wesentlich. Und das war auch wieder klar, also dann sozusagen Mitte November. Man kann diese einzelnen Daten wirklich abschreiten, Punkt für Punkt für Punkt. Und eigentlich hätten wir natürlich Anfang Oktober schon anfangen müssen, weil wir im gesamten September schon sozusagen R über 1 hatten. Und wo ganz klar war, dass wir auf einem exponentiellen Pfad waren. Da war die Inzidenz noch niedrig, aber hätte man da was gemacht, dann hätte man das Ding irgendwie mit ganz wenig, hätte man das einfach wieder niederstreichen können. Ja. Und es ist eine Abfolge von too little too late. die uns in diese Situation gebracht haben. Und wir sind jetzt in der Situation, und das ist halt das richtig, richtig Ekelhafte, dass der harte Lockdown, den wir jetzt haben, der wird wahrscheinlich nichts bringen mehr. Weil die Leute jetzt sozusagen schon eine gelernte Immunität gegenüber den Maßnahmen entwickelt haben. Ja, das sieht man ja. Weil die jetzt auch einfach schon so lange gehen. Du kannst die Leute nicht ewig in Maßnahmen halten, sondern die werden irgendwann maßnahmenmüde, und das ist jetzt definitiv mittlerweile der Fall. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass jetzt einfach Weihnachten ist. Es ist jetzt einfach Weihnachten und es ist Silvester. Und ich glaube, kein Gesetz der Welt und nicht mal mit einer großen Polizeimacht würdest du die Leute davon abhalten können, an Silvester und Weihnachten zu Superspreading-Events zu organisieren, ja. Das wird einfach passieren. Das ist etwas, das ist a giving, ja. Und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, die Baseline vor Weihnachten so weit abzusenken, dass das nicht ein großes Problem wird. Und ich sage dir, am 10. Januar werden wir nochmal eine neue Explosion der Zahlen haben. Wir werden jetzt irgendwie, wir werden erst einmal natürlich irgendwie eine Abflachen haben durch den harten Lockdown, aber wahrscheinlich gar nicht mehr so stark, weil wegen Entwöhnungseffekt oder Gewöhnungseffekt. Ja, ich glaube, der wird nicht mehr so doll reinhauen, aber wahrscheinlich werden wir trotzdem ein paar Zahlen senken für ein, zwei Wochen oder was, und dann wird es nochmal richtig losgehen.
Also ich glaube nicht, dass die Zahlen nennenswert nach unten gehen werden, einfach weil es schon so rumgeht. Also die Neuinfektionsraten, einfach weil das, was weil wir jetzt schon so viele Leute haben, die einfach im Zweifelsfall infiziert zu Hause sitzen und es nicht mal wissen und sich halt nicht realistisch testen lassen können. Ich meine, habe ich diesen Podcast gehört, und dann ging es darum, ja, da hatten einige nicht so typische Symptome, sondern die hatten relativ starke Kopfschmerzen und so. Und also, ja, ich meine, es ist alles kann ein Symptom sein. Und eigentlich müsste man sich, das war ja irgendwie vor langer Zeit schon die Ansage sozusagen, bei jedem Anzeichen von Erkältungssymptomen sofort in Selbstquarantäne begehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Welcher Arbeitgeber spielt damit? Wenn du nicht sowieso schon den ganzen Tag zu Hause sitzt. Aber ja, welcher Arbeitgeber spielt damit? Wer sorgt dafür? Und dann halt eben dieses, dann keinerlei Testmöglichkeiten zu geben. Wir sind jetzt in der Situation, dass in der bizarren Situation, dass wir können nach wie vor keine Antigentests selber machen. Wir haben selber nach wie vor keine dummen Schnüffeltests. PCR-Tests werden aus irgendeinem Grund runtergefahren und nicht hochgefahren. Und dieses,
was manchmal
was will man
das
machen?
Gefühl, dass die deutsche Regierung das tut, was Trump immer nur sagt. Ja? Also wo Trump immer sozusagen sein Feuer kriegt, weil er es irgendwie immer einfach ausspricht, ja, wir sollten weniger testen, dann sehen wir besser aus.
Genau.
Ja? So, das ist halt etwas, was in Deutschland niemals jemand sagen würde. Was wir aber einfach machen.
ich glaube nicht, dass wenig getestet wird, damit die Zahlen niedriger sind. Das glaube ich tatsächlich nicht. Sondern ich glaube, das kann einfach sein. Also es gab ja zum Beispiel, einen gigantischen Rückstau bei Tests und Testergebnissen. Und das bringt natürlich nicht, wenn du wahnsinnig viel testest und die ganze Zeit auf Kapazität bist, aber dann halt alle Testergebnisse erst nach zwei Wochen zurückkommen oder sowas. Und dann, darum macht es im Zweifelsfall mehr Sinn, weniger zu testen, aber die Tests dann mit einer gewissen Geschwindigkeit zurückzuliefern. Aber ich finde schon, dass es in einigen, also so an Lebenspraktik, also ich finde, dass selbst in diesem harten Lockdown, den wir jetzt haben, nach wie vor wir nur milde Bitten an die Arbeitgeber haben, doch ach, könntet ihr doch eventuell mal drüber nachdenken, Work from home, wir wissen, das ist ganz furchtbar, man kann ja Leute nicht direkt auspeitschen, aber wir sind in einer Pandemie, wäre das nicht mal Überlegung
Peitschen.
Wert, so genau, wir haben digitale Peitschen. aber dass selbst da das nicht reinkommt, ich meine, wie sollst du dich denn zu Hause in Selbstquarantäne begeben? Wie willst du das, also wenn du dafür keine Krankschreibung kriegst?
Ja.
Und sollst du in Arbeitslosigkeit gehen dafür? Welches Arbeitsamt? Also es sind alles so schöne, das ist das, wo ich über Merkel fast mal gekotzt habe, als sie so so irgendwie das bei Schulen doch, ach ja, dann mach doch mal ein paar Liegestütze und ein paar Kniebeugen und so, dann wird man schon warm. Wo ich dann denke, fuck yourself. Also ich meine, es ist nicht ihre Schuld, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und ich wette, dass sie sich das anders gewünscht hätte. Aber dieses, dass man halt, dass wir die Schulen eben bis, das hat Malte hat das geschrieben, Montag muss das Kind noch in die Schule, Mittwoch darf es plötzlich nicht mehr.
Aber der Punkt ist ja, also Bildungspolitik und das alles, was mit Schule ist, ist auch Ländersache, ne? Also muss man auch dazu sagen. Mhm.
Ja, ja, es ist alles Ländersache. Und eben diese Fälle, wo man so auf Twitter gehen, so ein paar Bilder rum, wo Schüler mitprotokollieren, die setzen sich halt mit einem Thermometer, setzen die sich in den Klassenraum und schreiben alle 20 Minuten mal auf, wie viel Grad sind denn jetzt gerade. Und wo dann so die Temperatur so bei 7, 8 Grad, manchmal bei 12 hovert. Und dann wird wieder das Fenster aufgemacht. Und wo die meisten Heizungsanlagen in den Schulen, weil das einfach moderne Heizungsanlagen sind, die sind nicht dafür ausgelegt, dass da alle 10 Minuten das Fenster aufgerissen wird in allen Räumen. Sondern die sind dafür gemacht, dass man hin und wieder mal durchlüftet. Und darum sind die von der Kapazität her gar nicht in der Lage, solche Gebäude so dauerhaft so hoch zu heizen. Und was passiert? Die Lehrer wollen natürlich nicht, dass die Schüler sich irgendwie erkälten. Dann werden die Fenster halt zugemacht. Wird das kleinere Übel gewählt. Das pro forma. Und dann kann man aber nachher sagen, aber dann wird halt, wenn dann halt sich einer als positiv rausstellt, dann kann man ja sagen, ach, wieso, war doch alles super, wir haben doch alle uns an alle Regeln gehalten. Dann wird halt so getan, als ob diese jeglicher Lebenspraxis entbehrenden Regeln, die wir aufgestellt haben, weil wir einfach unfähig sind, eine vernünftige Reaktion auf die Beine zu stellen, die werden dann so getan, als ob sich jeder dran halten würde. Und dann wundert man sich, wenn die Fallzahlen weiter steigen. Also das ist, ich ehrlich, Schulen dicht, also was in Irland hat's ja geklappt. Es mag 1000 andere Gründe geben. Es mögen nicht die Gründe gewesen sein, warum es geklappt hat. Aber was die gemacht haben, Work from Home Pflicht und Schulen dicht gemacht. So, was haben wir nicht gemacht? Diese beiden Sachen. Und dann kannst du und wie selbstverständlich nach wie vor, wie selbstverständlich einige Wirtschaftsformen, es ist ja nicht mehr die Gesamtwirtschaft, der so fantastisch geht und die so an die, sondern es gibt ja Wirtschaftsbereiche, die werden gnadenlos in die Pleite getrieben oder in die Pleite gehen gelassen, wohingegen andere Wirtschaftsformen quasi unbescholten weggehen. Und also ein Tönnies kann machen, was er will, und wird keine Probleme kriegen und darf weiterhin sein Fleisch verarbeiten, wohingegen ein Restaurant sich so gut anstellen kann, wie sie wollen und alles so perfekt machen können, wie sie wollen und trotzdem dicht machen müssen. Und das ist das, wo es... Und ich sehe es auch nicht, ich meine, jetzt haben wir den Lockdown und mich fragen halt, so ein paar Kollegen haben mich gefragt, na, wie geht er damit um? Vorhin hat mich noch jemand gefragt, so, und wie ist es so mit dem Lockdown? Und ich sage halt, ja, es ist okay. Ich meine, wir werden jetzt die 3 Tage, es ist jetzt kurz vor Weihnachten, das kriegen wir alles hin. Kolja kann sich beschäftigen. Aber ich rechne im Augenblick nicht damit, dass der am 10. oder 11. Januar wieder in den Kindergarten kann. Ich halte das für komplett illusorisch. Und ich frage mich, ob gerade irgendjemand einen Plan für die Zeit danach entwickelt. Oder ob diese ganzen Länderchefs, die sich jetzt stolz auf die Schultern klopfen, dass sie sich zu so einem harten Lockdown durchgerungen haben, glauben, dass am 11. Januar die Situation wieder so sein kann, dass man die Geschäfte wieder aufmachen kann und dass man die Leute wieder in die Schule und in die Kindergärten und zur Arbeit schicken kann.
Da war jetzt gerade so ein Interview mit so einer Bildungsministerin, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Land, aber aus irgendeinem Land, mit irgendwie ja und was ist denn jetzt irgendwie mit der Langzeitstrategie und so, ja, das ist alles schwierig, man weiß es nicht, das Infektionsgeschehen ist dynamisch und dann irgendwie ein paar Fragen weiter irgendwie, ja, und was ist dann am 10. Januar, ja, dann machen wir die Schulen wieder auf. Das ist so, okay, also das ist einfach schizophren, das ist, ja, also ich weiß es nicht. Also ich denke mal, wir werden das Ding nicht im Januar fertig in den Griff kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Keine Chance.
Meine Wette steht immer noch übrigens, irgendwie Lockdown bis März. Und
ja. Du bist Optimist,
aber,
oder?
Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in Deutschland die Schulen einfach trotzdem aufgemacht werden. Weil weil das muss jetzt so.
Das ist, ich meine, in Berlin war es so, auch hier Anne Roth, die setzt sich ja da sehr für ihre Kinder ein, die zur Schule gehen, und die hat geschrieben, dass die Schule musste einen Antrag irgendwie an den Bildungssenator schicken, ob sie denn auf Wechselunterricht gehen kann, weil jetzt ihre, weil ja die Inzidenz so hoch sei. Da wird offensichtlich den Lehrern und dem Direktorium in einer Schule nicht zugetraut, diese Entscheidung selber treffen zu können.
Ja.
Sondern müssen die einen Antrag einreichen, und dann haben die halt eine Antwort gekriegt, ja, dürft ihr machen für 2 Wochen. Und was danach? Ja, danach macht er halt wieder nicht mehr. Und was ist, wenn die Inzidenz nicht niedriger ist, dann trotzdem nicht.
Ja.
Und weil halt offensichtlich da niemand ist, der sagt, ihr werdet es besser wissen als wir, macht doch bitte so, dass wir nicht alle sterben.
Weißt du, der ganze Grund für den Föderalismus ist ja zu sagen, das ist jedenfalls das Argument, das immer vorgebracht wird, dass man halt sozusagen das lokale Wissen nutzen muss. Ne?
Ich finde das auch okay. Ich finde das auch legitim.
Aber das lokale Wissen ist eben nicht auf Landesebene, sondern es ist auf Schulebene, vielleicht noch auf Kreisebene.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Und Länder haben keine Ahnung. Die haben nicht mehr Ahnung als der Bund. Das ist einfach komplett illusorisch.
Ja, also ich finde jetzt das, also ich kann mir vorstellen, dass es schon so ein gewisses Maß an mehr Wissen da, oder nicht mehr Wissen, das nicht, aber dass die halt, dass halt so irgendwelche Entscheidungen so über einen Kamm für so ein ganzes Land mit 80 Millionen Leuten zu treffen, dass das oftmals hart ist. Ich sag jetzt nicht, dass ich das in dieser konkreten Situation für eine gute Lösung halte, weil es findet halt tatsächlich dieser Wettstreit statt, wer macht denn am ehesten auf und wer macht dann am wenigsten harten Lockdown und so weiter und so fort. Das stimme ich mit dir. Wobei in dem Fall scheint es ja tatsächlich nicht. Also ich meine, hat ja zum Beispiel Thüringen hat ja schon vorher, Berlin hat ja schon vorher die Maßnahmen verschärft. Sachsen hat ja dann nach ewig langem hin und her dann sich ja auch zu einem harten Lockdown schon deutlich, bevor die Gesamtentscheidung gekommen ist, dann durchgerungen und so. Ich halte so dieses Ganze, ich halte diesen Föderalismus für nicht die schlechteste Idee. Ich glaube, es gibt so eine Idealgröße, wie man politische Entscheidungen begründen kann und treffen kann am besten. Und ich glaube, ich weiß nicht, wo die angesiedelt ist, diese Größe, aber ich glaube, sie ist deutlich unter 80 Millionen.
Ja, aber ich würde sagen, ganz ehrlich, die Infektionsgeschutzgeschichte, da bin ich mir mittlerweile hundertprozentig sicher, die gehört nicht auf Länderebene. Die gehört auf Bundesebene.
Vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber
am besten sogar auf EU-Ebene, ganz ehrlich. Weil im Endeffekt, wenn du Infektionsschutz machst, dann musst du die Grenzen kontrollieren können. Und solange du das nicht kannst, also du kannst sozusagen nur Infektionsschutz für einen abgrenzbaren Bereich machen. Ja? Und im Endeffekt ist das eigentlich die EU. Das ist der einzige abgrenzbare Bereich.
Das klingt jetzt, also da bin ich tatsächlich, was machst du denn, wenn dann plötzlich, ich meine, dann musst du auch auf der EU-Ebene zu gemeinschaftlichen Entscheidungen kommen. Und dann hast du plötzlich so jemand wie Erdogan da sitzen, den Ungarn-Hitler da sitzen und so, Corona gibt's gar nicht, lassen die Grenzen offen, Veto.
Ja, dann wird der halt, also das ist ja gut, der hat jetzt, das ist jetzt ein bisschen einfaches Beispiel, weil der halt so eine Randlage hat, dann macht man einfach die Grenze zu Grüngern dicht. So.
Ja, wenn die Möglichkeit dann überhaupt noch besteht. Also das ist das, was ich, also diese großen Entscheidungen, die neigen dann dazu, dann noch mehr, also ja, du hast theoretisch einen größeren Hammer, wenn du, aber die Bereitschaft, diesen Hammer in die Hand zu nehmen, ist noch geringer als auf der niedrigeren Ebene. Aber ich will das auch gar nicht, ich finde, wo ich mit dir übereinstimme, diese Entscheidung sollte nicht irgendwie beim Senat getroffen werden, sondern die sollte tatsächlich bei den einzelnen Schulen im Zweifelsfall getroffen werden. Und ich finde es, das Ausmaß an Bürokratie, was in dieser Pandemie weiterhin in Deutschland existiert, finde ich echt beeindruckend. Und ich habe das jetzt, ich brauchte jetzt weil nächstes Jahr kommt Kolja in die Schule und ich bin mir inzwischen auch relativ sicher, dass er noch unter dass auch nächstes Jahr, wenn er in die Schule kommt, die Schulen überrascht davon sind, dass ja Corona immer noch nicht ganz weg ist.
Wann fängt das Spiel an?
September, August.
Ah, da kann ich mir vorstellen, dass wir da schon mindestens irgendwie Konzepte haben, das irgendwie einigermaßen gut durchzuziehen.
Mhm.
Also nur irgendwie so, keine Ahnung, Mischung aus Antigen, Riechtest, dies, das und vor allem.
Ich könnte mir vorstellen, dass es versehentlich was gibt, was funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie.
Und vor allem halt ein, und vor allem denke ich mal, dass bis dahin sind die Risikogruppen alle durchgeimpft.
Und das Ding ist halt, also dass das, da hat halt Drosten letzte Woche vorgewarnt. Er meinte so, irgendwann im Sommer, er weiß noch nicht wann im Sommer, entweder im Mai oder im September, wird es halt den Zeitpunkt geben, wo die Risikogruppen alle durchgeimpft sind und wo es nicht mehr vermittelbar ist, dass vermittelbar sein wird, warum man jetzt noch Lockdown hat, weil die Risikogruppen sind doch jetzt alle durchgeimpft. Ja. Und wo quasi alle Dämme reißen werden. Und die Krankenhäuser sich plötzlich anfüllen mit mittelalten Leuten und jüngeren Leuten, die man bisher noch nicht so massenhaft gesehen hat. Weil plötzlich Die Krankheit so richtig, richtig rumgeht. Ja. Also dann wirklich.
Das wird dann für uns, für dich und mich wird das dann interessant.
Also genau.
Ich werde so schnell ich irgendwie eine Impfung kriegen kann, werde ich mir die Impfung holen. Das ist definitiv der Fall.
Das werde ich auch tun, aber ich sehe nicht, dass ich vorm Sommer eine realistische Chance auf eine Impfung habe.
Ja, ich hoffe, dass ich sehr im Sommer die kriege, auf jeden Fall.
Ich mache keine Prognosen darüber, aber dass wir irgendwie jetzt im Januar oder im Februar oder im März, also noch irgendwie vor Winterende irgendwie so, dass wir geimpft werden. So
nee, das auf jeden Fall nicht. Also
auf gar keinen Fall.
Also nicht vor Frühjahr, definitiv.
Ich wäre froh, wenn meine Eltern vor Ende des Winters eine Impfung kriegen würden. Mhm. Aber auch nicht mal das halte ich für die sind jetzt Ende 60.
Mein Vater will noch nicht mal eine Impfung, ey.
Puh. Ach du Scheiße.
Ja, und das ist halt echt die Kacke, weil ich meine, was ich hier für einen Aufwand mache, irgendwie ihn zu besuchen.
Ja.
Ich mache das im Frühjahr, wenn er sich da nicht selber freiwillig impft, dann mache ich das nicht nochmal. Also ganz ehrlich, da muss er irgendwie klarkommen. Da muss er da mal was tun.
Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, dass die in den Altenheimen die Leute dann Angst vor den Impfungen haben, plötzlich.
Ja.
Oh, ja.
Ich muss mal ganz kurz aufs Klo.
Dann mach mal ganz kurz aufs Klo. Naja. Alles nur so. Tja. Worüber kann ich noch so erzählen? Ich habe mir heute mal ganz anderes Thema. VShare, das ist so unser Go-To-Carsharing-Dienst, den wir hier in Berlin nutzen. Das ist von VW und die haben nur E-Golfs. Und es ist halt relativ günstig und so. Und man hat irgendwie ein gutes Gewissen dabei, dass man mit Ökostrumpf fährt, obwohl es natürlich im Endeffekt auch nur Augenwischerei ist, aber auf jeden Fall besser als Benzin. Und die haben jetzt auch ein paar ID.3s jetzt in ihre Flotte aufgenommen. Und angeblich soll die ganze Flotte auf ID.3, also ID.3, das ist jetzt quasi der Golf-Nachfolger, der echte Elektro-Golf. Also das erste Auto, was VW entwickelt hat, was von Grund auf dafür gemacht worden ist, ein Elektroauto zu sein. Weil bisher der E-Golf, das ist halt einfach nur ein Golf, in den ein Elektromotor reingeklatscht ist. Und der hat halt einen Haufen Eigenschaften, die du eigentlich nur für einen Benzinmotor brauchst, für ein Benzinauto und die man bei einem Elektroauto gar nicht haben will. Und sozusagen das ideale Elektroauto ist natürlich von Grund auf für Elektro entwickelt, damit man die Batterien irgendwo hinpacken kann, dass man nicht so einen großen Motorraum hat, dass man bestimmte Bereiche hat. Und dieser ID.3, das ist jetzt halt dieses Auto von VW und haben das jetzt mit viel Trara gestartet und so und ist natürlich auch ist quasi der erste große deutsche Hersteller, der jetzt so richtig, richtig viel auf Elektro setzt und so. Und so. Dieser Autovermieter, also dieses VShare, dieser Carsharing-Dienst, der hat das halt jetzt diesen VW ID.3 im Angebot und dann habe ich heute mal einfach so geguckt, ist denn hier irgendwo, kann ich denn jetzt hier halbwegs in der Nähe mal so ein ID.3 tatsächlich mal mir mieten und einfach damit mal durch die Gegend fahren und mir angucken, was dieses Auto so taugt. Und tatsächlich musste ich 12 Minuten hinlatschen konnte ich mir dann so ein ID3 ausleihen und bin damit einfach mal irgendwie eine Stunde durch die Gegend gefahren. Komplett sinnloserweise. Und habe dieses Auto ausprobiert. Und und es ist tatsächlich ein sehr anderes Auto, gerade im Vergleich zu so einem Golf oder sowas. Das ist ganz lustig. Also zum Beispiel ist, der hat keinen, so die, also er hat keine Armaturen mehr im Armaturenbrett. Also normalerweise ist das ja so, dass da der Tacho und sowas, das ist ja quasi ins Armaturenbrett eingebaut. Und bei dem Auto ist jetzt so ein kleines Display, das ist einfach auf der Lenksäule hinterm Lenkrad, was den Vorteil hat, dass wenn man das Lenkrad höher oder runter macht, dass halt dieses kleine Display sich mitbewegt und dass man halt trotzdem immer noch den perfekten Blick hat auf das, auf die aktuelle Geschwindigkeit und sowas und nicht wie bei so einem alten Auto, wo man dann halt teilweise mit dem Lenkrad das Ganze verdeckt. Und bin damit so ein bisschen durch die Gegend gefahren und ich finde echt krass, wie sehr es an der Software hakt. Und ich weiß, das ist jetzt irgendwie noch, die Software ist auch erklärtermaßen noch nicht fertig. Also dieses Auto hat Adaptive Cruise Control. Das heißt also, so Tempomat kennt man ja von jedem Auto. Dass man halt irgendwie, oder von fast jedem Auto, dass man einen Knopf drückt und dann hält er die Geschwindigkeit. Und dieses Adaptive Cruise Control, das bedeutet, dass das Auto noch so ein bisschen den Verkehr vor einem überwacht. Und wenn halt das Auto vor einem langsamer wird, dann wird es auch langsamer. Und wenn es schneller wird, dann wird es wieder schneller, bis man seine eingestellte Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Feature. Man braucht halt wirklich, man muss nur noch lenken und kann den Fuß vom Gas nehmen und das Auto macht den ganzen Rest. Das schneller und langsamer werden, so gerade im Stop-and-Go-Verkehr. Und dieser ID3 hat dann noch sowas drin, dass man zum Beispiel auch Verkehrszeichen erkennt und ankennt, da war jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann wird automatisch der Tempomat passt sich dann der Geschwindigkeitsbegrenzung an. Was ja in der Theorie ganz angenehm ist, aber in der Praxis ist es halt so, dass niemand auf dem Tacho die Geschwindigkeit fährt, die auf dem Verkehrsschild steht, sondern immer ein bisschen mehr. Und ich konnte keine Einstellung finden, mit der man sagen konnte, ja du, wenn da dran steht 70, dann fahr doch, bis dein Tacho 80 anzeigt und fahr nicht 70, weil dein Tacho zeigt eh eine höhere Geschwindigkeit an, als du tatsächlich fährst. Und das hat dazu geführt, dass ich hier halt irgendwie in der Stadt rumgefahren bin, habe halt Tempomat so gehabt, habe halt auf 60 gestellt, bin halt schön im Verkehr mitgeflossen, alles gut. Hier geht bis runter, dass wenn man an der Kreuzung stehen bleibt, der hält an der Kreuzung an und wenn wieder grün wird, wenn nicht zu viel Zeit vergangen ist, ihr habt das Prinzip nicht genau verstanden, dann fährt das Auto auch wieder von alleine los. Außer steht dann halt irgendwo am Straßenrand ein 50er-Schild. Also, 50. Dann stelle ich den Tempomat auf 50 ein. Blablabla, wird das Auto langsamer, hinter dir wird rumgehupt, weiß der Teufel was. Solche Sachen. Aber was mich am meisten genervt hat, ist, was mich wirklich halb in Rage gebracht hat, dieses Auto ist, wenn man per Navi fährt, und man ist zum Beispiel auf einer Hauptstraße und fährt da relativ schnell und das Navi weiß, okay, in der nächsten muss man nach rechts abbiegen, dann bremst das Auto automatisch ab, damit man dann quasi nicht zu schnell in diese Kurve reinfährt, was in der Theorie ja wieder ein ganz schönes Feature ist. Aber ich bin irgendwo hingefahren und dann wollte ich wieder nach Hause fahren, habe die Zuhauseadresse eingegeben und dann wollte er mich auf die Autobahn schicken und dann habe ich mir gedacht, nee, da auf der Autobahn, da ist gerade eine Baustelle, da ist jetzt garantiert viel Stau, da habe ich keinen Bock drauf, ich fahre jetzt einfach hier lang. Und dann hat das Auto halt gesagt, alles klar, du willst da lang fahren, in 20 Metern bitte wenden. Und dann habe ich in 20 Metern nicht gewendet, und dann, in 30 Metern bitte wenden. In 10 Metern bitte wenden. Und dann hat dieses Auto, das
kenn ich auch,
ewig lange. Und was dann aber dazu geführt hat, wenn das Auto dann der Meinung war, da vorne rechts abbiegen, um dann um den Block zu fahren, um dann wieder zurück auf die Autobahn zu fahren, ja, hat er dann vorher halt, ich fahre da irgendwie so die Straße lang, plötzlich bremst das Auto ab. Hä, wieso bremst du denn ab? Wegen diesem scheiß Navi. Und dann kannst du diesem Ding nicht einfach sagen, ich fahre da jetzt lang. Und ich meine, das ist nichts, was man irgendwie, was irgendwie jahrelange Forschung brauchen würde, sondern Google hat dieses Problem gelöst. Die haben einfach mehrere Strecken. Du willst eine Alternativroute fahren? Hier, ich schicke dich auf deine Alternativroute lang. Genau. Falls du es dir doch anders überlegst, klick diesen Button, dann schicke ich dich wieder deine alte Strecke lang. Ja. Kostet dich übrigens 10 Minuten mehr. Stattdessen hat dieses Auto halt drauf bestanden, mich diese eine Strecke lang fahren zu lassen, die halt aus für mich guten Gründen nicht funktioniert hat. Ja, ich habe verstanden, Auto, du würdest lieber da lang fahren, aber ich würde gern da lang fahren. Und nicht nur, dass mein Navi deswegen ewig lange nicht funktioniert hat, sondern ich musste plötzlich, dieser Tempomat war plötzlich nicht mehr etwas, was ich nutzen konnte, um sicherer zu fahren, sondern der Tempomat war plötzlich etwas, was ich aktiv bekämpfen musste und mit dem ich, was mich vom Fahrgeschehen abgelenkt hat. Und das war, und solche Sachen waren echt einige. Man kann den Creep-Modus nicht ausschalten. Oder jedenfalls habe ich es nicht gefunden. I can't
do that, Dave.
Ja, also Creep-Modus, kennst du das?
Creep-Modus?
Ja, ich kenne den Film. Also Creep-Modus ist so bei, wenn man halt bei Automatikautos, wenn das im Drive ist, dann, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt, dann rollt das Auto so langsam. Fängt es an, langsam zu fahren.
Ah, okay.
Und moderne Autos haben eigentlich alle sowas, das nennt sich Auto-Hold, so eine Funktion, da drückst du so ein Knöpfchen. Und dann ist halt, wenn du auf der Bremse stehst und das Auto stehst und du nimmst den Fuß wieder von der Bremse, dann bleibt das Auto stehen. Dann hat das halt so eine, die haben ja heute alle so eine elektronische Standbremse. Und sobald du wieder den Fuß aufs Gas drückst, dann fährt das Auto halt wieder los. Und das hat halt dieser E-Golf. Und soweit ich das gesehen habe, hat das dieser ID3 nicht. Sondern der hat immer diesen Creep-Modus. Das heißt, wenn du schon gewohnt bist, jetzt stehe ich an der Kreuzung, dann kann ich einen Fuß wieder von der Bremse nehmen. Nee, kannst du nicht, weil dann fängt das Auto langsam an loszurollen.
Aber ich finde das ganz interessant. Es gibt ja diesen Begriff des Uncanny Valleys, der so aus dieser Animation kommt eigentlich, ne, wo halt, oder auch glaube ich, so bei Robotik, irgendwie auf jeden Fall verschiedenen Dingen, wo du halt sozusagen so Menschen simulierst oder Tiere oder wie auch immer, so Lebewesen. Und du bist halt schon ziemlich gut mit deiner Simulation, aber es fehlt halt noch so irgendwie die letzten 5-10% irgendwie, um wirklich perfekt zu sein. Und da spricht man vom Uncanny Valley, wo halt einfach das Ganze creepy wird, weil so richtig dann eigentlich so total nach hinten losgeht, weil die Figuren halt schon irgendwie wie Menschen aussehen sollen, aber dann doch nicht sind. Und das ist dann halt total, das creept einen dann total aus.
Das ist viel creepiger, als wenn man halt eine deutlich abstrakteren Person hat.
Genau, und das ist halt auch der Grund, warum halt Pixar eigentlich über die vielen Jahre eigentlich immer nur Cartoons gemacht haben, ne? Weil es halt dann sozusagen dadurch doch dieses Problem, das kann Uncanny Valleys halt umschiffen, ne? Indem sie halt sozusagen abstrahierte Figuren halt schon mal am Start haben. Und jedenfalls, ich glaube, wir sind jetzt auch so bei diesem Uncanny Valley des automatischen Fahrens. Weil du hast halt sozusagen so Technologie, die ist schon irgendwie fast da, aber halt noch nicht ganz da. Und dann halt, deswegen wird jetzt irgendwie so der Kompromiss gesucht aus dem manuellen Fahren und dem automatischen Fahren, das halt dann irgendwie sozusagen so dieses Uncanny Valley jetzt ist.
Aber ich habe schon bessere Kompromisse gesehen. Ich bin schon einen Tesla gefahren und ich habe diese gleichen Funktionen in einem Tesla gesehen, wo ich sie großartig fand. Und jetzt sitze ich in diesem Auto. Okay, er hatte ein paar von diesen Funktionen nicht. Und jetzt sitze ich halt in diesem anderen Auto, wo mich diese gleichen technischen Features halt in den Wahnsinn treiben, weil sie halt ein bisschen schlechter implementiert sind. Und das Schlechter, würde ich sagen, ist nicht mal, dass sie es irgendwie, da hat halt irgendwie Tesla 10-mal so viel Manpower reingeworfen, sondern ich glaube, es sind relativ simple UX-Sachen, die es so wahnsinnig schlecht machen. Das ist das, was mich daran jetzt gestört hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Auto rundum ein schlechtes Auto ist, um Himmels Willen. Also es hat Spaß gemacht, damit zu fahren und es ist irgendwie, aber Elektro
macht immer Spaß. Ne? Das ist irgendwie, ich finde das auch irgendwie abgefahren, also weil dass Leute immer noch einen Benziner kaufen, wenn es jetzt schon Elektro
ist. Ja, das ist bei dem Auto auch, wenn man langsamer wird, das ist ja Pflicht, da muss ja ein Geräusch kommen, weil die Leute drehen ja sonst durch, wenn ein Auto auf sie zukommt und es macht nicht brumm, brumm, brumm. Und darum müssen halt Elektroautos, wenn sie langsam fahren, brumm, brumm, brumm machen. Und wenn du mit diesem Auto dann halt langsamer wirst, wenn du an eine Kreuzung ranfährst, du hörst erstmal gar nichts, gar nichts, gar nichts. Bis du stehst. Und dann irgendwann ist wieder, hast du Stille wieder. ob das jetzt, das ist, das kommt mir so vor, wie damals, als es irgendwie Gesetzgebung gab, dass vor einem Automobil jemand mit einer Fahne vorne wegzulaufen zu haben hat. Weil haben wir ja schon immer, Autos haben schon immer Geräusche gemacht, die müssen auch weiterhin Geräusche machen. Hier ein Gesetz, damit Autos weiterhin Geräusche machen müssen, weil alles andere ist wieder die Natur.
Eigentlich wäre die richtige Analogie wäre gewesen, wenn die ersten Autos ein Gesetz gäbe, dass die ersten Autos wiehern müssen. Also,
Pferd. Ich finde das ja lustig, dass auch moderne Straßenbahnen immer noch so klingeln wie so eine Straßenbahn. Also deren Hupe quasi, die klingt immer noch wie so eine Straßenbahn so ein bisschen. Bin mal gespannt, wie es mit diesem Auto weitergeht. Aber bisher, also ich dachte, ich wäre, also ich finde diesen E-Golf, das finde ich schon, das macht durch, also der hat gar kein Tempomat und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie total geil wäre oder sowas. Aber so dieser ID3, der macht einen Unfall. Also die Sachen, die da sind, die sind gut. Also man kann die Innenraumfarbe ändern. Das ist komplett RGB steuerbar und du kannst selber deine Farben auswählen für deinen Innenraumbereich. Ich habe erstmal alles auf rosa gestellt und möglichst hell und sowas, so Disco-Beleuchtung. Und was war noch? Gab es noch irgendwas so? So diese Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrer, die ist halt relativ flach und sowas. Und er hat nicht mehr diesen Schalthebel in der Mitte, um den Gang einzustellen, sondern es ist jetzt was am Lenkrad und dieses kleine Display, was da ist, was halt auch, ich meine, es gibt relativ viele Autos, die da ein großes Display hinterm Armaturenbrett haben, aber große Displays kosten halt viel Geld, kosten viel Strom. Und ich finde, dieses kleine Display, was sie da eingebaut haben, finde ich eigentlich reicht total, macht alles, was es soll, kostet wahrscheinlich in der Produktion 10 Euro oder sowas, ist dramatisch billiger als ein klassisches Armaturenbrett, ist rundum einfach nur und ist mehr als gut genug, und wenn es dann irgendwann nochmal größer wird und sowas, also da sind auch eine Menge Sachen sind gut gedacht, aber es ist alles in allem macht es einen erstaunlich unfertigen Eindruck. Das war echt krass.
Immerhin gibt es eine Elektrostrategie, das ist ja mal etwas.
Das stimmt. Ich finde das ja auch so lustig, dass er da haben sie dieses Auto angekündigt, dieses ID3, und dann haben sie es begründet, warum heißt das so? Die Idee ist halt, der Käfer war die erste Generation, der Golf war die zweite Generation, das ist jetzt die dritte Generation, das wird jetzt der dritte große Schritt für uns werden und so, und das wird jetzt, wenn jetzt die nächsten 30 Jahre VW wird von diesem ID3 definiert werden. Ach, und übrigens, nächste Woche bringen wir den ID4 raus. Also der ID4 wird schon produziert und er wird auch demnächst verkauft. Das ist dann halt die SUV-Variante, die dann halt in den USA verkauft werden soll. Und dann
das ist ein Witz. Und
nein. bei der ID3-Story, da hattet er mich so fast, aber dann mit dem er dann das Auto dann wieder ID4 nennt, damit hab das dann so wieder kaputt gemacht. Ja, naja.
Oh Mann, auch VW, ey. Hier, Jan Böhmermann hat ja neulich sich VW vorgenommen. Das war sehr sehenswert.
Okay.
Jan Böhmermann macht in letzter Zeit ziemlich krasse Sachen. Also ich finde, er ist jetzt so ein er hat ja schon immer so eine so John Oliver mäßige Parts in seiner Sendung immer mal wieder gehabt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er das jetzt halt sehr stark institutionalisiert hat. Da waren einige ganz gute Sachen dabei. Also unter anderem halt zum Beispiel, ne, irgendwie wie die Reichen von Corona profitieren, also ein ganzes Segment darüber, und jetzt eben auch eins über VW, also so wirklich angefangen von natürlich den im Endeffekt ja dem Gründungs Ding im Dritten Reich, ne, mit Hitler persönlich, der das dann Ganze dann eröffnet, und aber halt bis in, also ich meine, das war ja erst vor kurzem, dass halt der aktuelle VW-Chef dann gefragt wurde, dass warum VW jetzt in Shenzhen produzieren lässt, ne, irgendwie dort, wo die Uiguren dort in Konzentrationslager gesperrt werden.
Ja.
Und der VW-Chef einfach so getan hat, als ob er gar nicht wüsste, worum es geht. Was? Shenzhen? Was? Da ist Wunges? Nee, das habe ich noch nie gehört.
Ich glaube, Shenzhen ist es nicht, aber ich weiß nicht, wie der Ort heißt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Shenzhen ist direkt bei Hongkong. Das ist da, wo die ganze Elektrotechnik herkommt.
Chengzheng. Chiang Chang. Nee, warte mal.
Ich weiß nicht.
Ach, Shenzhen. Nee, ich meine nicht Shenzhen. Du hast recht. Warte mal. Xiang. Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Chang.
Ist ja auch nicht so wichtig, ja.
Egal. Ja, egal, auf jeden Fall dort, wo die Uiguren sind. Jedenfalls dort wusste er plötzlich das alles gar nicht, ja, irgendwie hat er keine Ahnung. Hm. Und oh Gott, ich wusste das halt immer. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
Kannst ja nachher googeln.
Naja, egal. Jedenfalls, das war und jetzt natürlich mit dem Abgasskandal, da habe ich übrigens auch, gibt es eine interessante Doku auf Netflix übrigens auch, ne, irgendwie Dirty Money, das ist zumindest eine der Folgen.
Ich glaube, von der habe ich schon mal erzählt sogar, die habe ich mal komplett geguckt, alle Teile davon.
Genau, es sind ja unterschiedliche Stories, ne, aber genau. Eine davon ist halt über VW und den Abgasskandal. Es ist echt unglaublich, was diese Firma sich geleistet hat und also ich denke mir echt mittlerweile, Also, wenn man das nimmt und dann halt auch die ganzen anderen Sachen, die der Böhmermann da erzählt, das ist eine richtig üble Firma. Es ist eine richtig, also bis ins Mark verrottete Firma. Und ich verstehe auch gar nicht, warum die immer noch so ein Sauermann-Image hat. Das ist, wie die das geschafft haben, weil das ist wirklich richtig, richtig übel, was die alles machen. Und zwar weltweit. Also es ist ein bisschen wie bei der Deutschen Bank auch, ne? Also es gibt praktisch nichts Ekelhaftes, wo die nicht verstrickt sind. Und ich habe eigentlich mittlerweile, ich habe manchmal auch das Gefühl, irgendwie Deutschland ist so richtig, richtig übel korrupt einfach. Es ist einfach, also die Unternehmen und Institutionen und vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Politik und Institutionen, ne? Also dass halt irgendwie das Land Niedersachsen zur Hälfte bei VW mit drin hängt irgendwie und der Bund auch mit drin hängt und so weiter. Ja, irgendwie diese ganze extreme Verflechtung von Politik und Wirtschaft, vor allem der großen Unternehmen, die uns natürlich auch ständig irgendwie auf die Füße fällt, weil dann halt irgendwie, keine Ahnung, ne, SAP und die Telekom für, was 40 Millionen irgendwie diese scheiß App produzieren, ne, irgendwie, oder dann halt irgendwie die Kanzlerin in China halt für Wirecard Lobby macht, was im Endeffekt einfach nur eine riesengroße Fraud-Geschichte ist, ja. Also diese komische Verfilzung von großen Unternehmen, wo dann halt irgendwie diese Drehtür zwischen Politik und Aufsichtsräten und so weiter und so fort immer hin und her geht und alle kennen sich und alle sind miteinander irgendwie auf Du und man trifft sich im Kanzleramt und der deutsche Bankchef feiert seinen Geburtstag im Kanzleramt und solche Geschichten. Ja, also diese extreme Verfilzung und diese extreme Amoral dieser Deutschland AG, ja, also das ist wirklich, also wenn man sich das so wirklich reinzieht, dann ist es einfach nur atemberaubend.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt, also das glaube ich ist eher ein europäisches Phänomen oder ein westliches Phänomen oder sogar ein weltweites Phänomen. Also das ist, das jetzt rein auf Deutschland zu beziehen, halte ich nach wie vor für, ich glaube nicht, dass,
es gibt keine Bank auf der Welt. Es gibt wirklich keine Bank auf der Welt, die so schmutzig ist wie die Deutsche Bank.
Ach, die HSBC, die war...
Die ist auch nur deutsch.
Nee, HSBC, ist Hongkong. Das ist keine deutsche Bank. Halten sich im Wesentlichen mit Drogen.
Weil sie geben kein Geld an Trump.
Ja, aber sie waschen halt Drogengelder, haben sie jahrelang systematisch gewaschen, zum
Beispiel. Ja, das macht die Deutsche Bank doch.
Das macht die Deutsche Bank natürlich auch, ist ja gar keine Frage. Aber also ich will nur sagen, ja, Korruption, also ich glaube so dieses deutsch sehr lang existierende deutsche Selbstverständnis, dass ja Korruption nein, hier doch nicht, dass das halt nicht stimmt, aber dass es jetzt irgendwie herausstechend viel schlimmer ist als in anderen Ländern, wage ich auch zu bezweifeln. Also
doch, ich glaube wirklich, also ich meine, vielleicht ist auch einfach viel mehr aufgedeckt worden, ne, irgendwie, aber
ich glaube, du kriegst davon einfach nur viel mehr mit. Also das ist, also in den USA ist es auf jeden Fall kein bisschen besser, da würde ich sagen, wahrscheinlich eher noch schlimmer. In China bin ich bereit zu wetten, dass es dramatisch schlimmer ist. in Russland, glaube ich, braucht man nicht mal mehr drauf zu wetten. Also es ist einfach klar, dass es...
Gut, okay, also Russland ist halt wirklich ein Staat, der von der Mafia geleitet wird.
Frankreich, glaube ich, keine Sekunde lang, dass da irgendwas sauber ist. Italien ist ja sogar schon vom Klischee her sehr kaputt. Großbritannien braucht man, glaube ich, auch nicht drüber zu reden. Also ich glaube, da gibt's nicht so wahnsinnig viele Länder, wo...
Ja, aber wir haben da auch schon mal drüber gesprochen im WMR, aber ich glaube halt, dass es halt so eine ganz spezifische Form von deutscher Korruption gibt, die sich selbst nicht so als Korruption sieht. Weil sie sich halt... also nimm diese Verstrickung zwischen deutscher Politik und deutschen Großunternehmen. Das ist nicht so, dass die deutschen Großunternehmen dann halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, die Geldkoffer, okay, das ist natürlich auch schon passiert mit Fink und das ist aber auch alles, ja, also, aber das ist gar nicht der Main Part, das wollte ich sagen.
Ja, ja.
Das ist gar nicht so der Main Part, das ist gar nicht, wo die Musik spielt. Also die Musik spielt halt tatsächlich dort, wo dann halt einfach, keine Ahnung, 10 Augen zugedrückt werden beim Abgasskandal, weil VW sagt, wenn wir jetzt eine große Zahlung machen müssen, dann müssen wir so und so viele Mitarbeiter entlassen und dann ist das für die Sozialkassen doof und die Politik steht doof da, weil dann wieder die Arbeitslosigkeit ansteigt und was weiß ich und so weiter und so fort. Also es geht dann halt sozusagen immer auch sozusagen über den Proxy des nationalen Interesses, ja, wo dann halt sozusagen diese korrupte Politik verrationalisiert wird. Ja, dann wird dann eben gesagt, ja.
Ist halt gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Genau. Was halt gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, ist halt einfach gut. Und
oder kann schon mal gar nicht so falsch sein.
Genau. Und das ist gar nicht Korruption, wenn ich dann als Politiker irgendwie in einem Hintergrundgespräch mit dem CEO dann halt einfach irgendwie die Schulden entlasse. Nimm zum Beispiel irgendwie Olaf Scholz.
Fact-checking geht jetzt.
Olaf Scholz mit der mit seiner Bank da in Hamburg, der da die Cum-X Schulden erlassen hat. Ne? Oder nimm jetzt zum Beispiel, was ist gerade ganz, ganz aktuell, ne? Irgendwie ging jetzt irgendwie dieses Gutachten raus, dass der Altmaier, der Wirtschaftsminister, yeah, Altmaier sozusagen versteckt hat oder halt dem Parlament nicht hat zukommen lassen, wo halt dargelegt wird, wie im Endeffekt diese bei dieser Kohleabbaugeschichte dann irgendwie die Dörfer nicht hätten enteignet werden müssen und so. Also solche Sachen.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ist auch ganz.
Ich finde ja immer diese Wirecard-Nummer, dass halt die BaFin überlegt hat, die Financial Times zu verklagen, als die es gewagt haben, Skandale bei Wirecard aufzudecken. Anstatt den mal nachzuforschen. Also das
während sie selber mit Wirecard-Aktien gespielt haben, ne? Also
genau,
unfassbar. Also ganz, ganz ehrlich, ne? Also das ist halt der Punkt. Ich glaube, Deutschland ist deswegen so unfassbar korrupt, weil es sich selbst seine Korruptheit verrationalisiert, weil es nicht glaubt oder in seinem eigenen Narrativ nicht korrupt ist, sondern im Endeffekt nur die Interessen, also nur die nationalen Interessen sozusagen vertreten
werden. Also ich will wirklich nichts schönreden, aber ich bezweifle hart, dass das in anderen Ländern besser ist.
Ja, es ist halt anders. Es ist halt anders.
Es ist irgendwo anders, aber ich glaube, niemand sagt, ich glaube, in den wenigsten Ländern sagen die Leute offen heraus, ja, das ist korrupt, sondern das wird immer irgendeine Legitimation mitbringen, die irgendwie so, ja, das ist ja auch gut fürs Land und so machen wir das halt hier und so. Und das. Also in den USA gab es jetzt auch so ein paar Skandale, wo irgendwelche Senatoren, die halt intern gebrieft worden sind, wie es dann so mit Corona aussieht, erstmal direkt losgegangen sind und erstmal mit Aktien gehandelt haben und sich halt noch bevor die Informationen rausbricht, dann erstmal den Insiderhandel gemacht haben, ja, was für sie nicht mal illegal ist.
Und so eine Nummer. Das ist doch, glaube ich, auch direkt in dieser Wahl, die jetzt im Januar kommt. Das war doch eine der.
Dieser Löffler, oder wie? Ja, ja. Ja, genau.
Ja, ja.
die war da auch mit beteiligt.
Also es ist unglaublich, wie korrupt die Republikanische Partei ist und wie es ihr überhaupt nicht schadet. Das ist nicht so.
Ja, aber ich bezweifle, dass die Demokraten nennenswert weniger korrupt sind. Ganz im Ernst. Ich glaube, das nimmt sich tatsächlich alles nicht viel. Ich find's atemberaubend, wie korrupt sie sind, ohne jede Frage. Und sie haben es jetzt gerade mal, bewiesen. Und wie weit sie bereit sind zu gehen.
Ach, da wollte ich noch was sagen, übrigens, wo du über die Electoral College und über die, sag ich mal, den gescheiterten Coup von Donald Trump geredet hast. Ich habe letztens einen Artikel, so ein Meinungsstück dazu rübergelesen, und der hatte die interessante These, dass der Coup jetzt halt natürlich nicht geklappt hat, aber er ist jetzt die ideale Vorbereitung für den nächsten. Ne, also für 4 Jahren. Also was halt jetzt sozusagen schiefgegangen ist, ne, irgendwie mit den Richtern, die jetzt irgendwie die diese ganzen Klagen abgeschmettert haben und die, sag ich mal, Republican Operatives vor Ort, die dann halt die Wahlen durchgeführt haben und so weiter und so fort, die waren sozusagen noch so alte Garde, ja, die waren halt nicht, die waren einfach nicht ready, ja, die waren nicht cool ready.
Nein, also,
achso. Verstehst du sozusagen, das war noch funktionierende Institutionen. Aber was Herr Trump im Endeffekt angefangen hat und was jetzt wahrscheinlich auch über die Zeit jetzt passiert, irgendwie die nächsten 4 Jahre, ist halt, dass nach und nach diese Stellen alle mit Loyalists ersetzt werden könnten. Und vor allem, dass die Republikanische Partei und die Institutionen und die Leute, die Funktionsträger da drin, jetzt gelernt haben, dass es ja doch eine Chance gibt, wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen und dann halt irgendwie sozusagen wir jetzt halt einfach in diese Verschwörungstheorie rein uns kaufen, dass wir to buy into, wollte ich gerade zu übersetzen, egal. Jedenfalls, dass sie halt jetzt irgendwie sozusagen sich an diese Verschwörungstheorie klammern und damit dann halt irgendwie doch einen Machterhalt jenseits der Demokratie hinbekommen. Halt jedenfalls fürs nächste Mal. Und
Also ich glaube, ich sag was sehr Ähnliches, aber nicht ganz so dramatisch wie du. Ich glaube, die Republikaner haben seit Jahrzehnten, haben sie sich darauf eingestellt, dass sie auf ehrliche Art und Weise schon lange keine Wahlen mehr gewinnen können und leben halt immer mehr davon, dass sie halt den Daumen auf ihre Hälfte der Waage packen. Und das fängt halt über das System an, was halt die Republikaner bevorteilt. Wie der Senat aufgestellt ist, nämlich aus, egal wie viele Einwohner der Staat hat, aus jedem Staat 2 Leute, 2 Senatoren, das Electoral College, was halt die Republikaner bevorteilt, das sind erstmal die Sachen, die sozusagen schon angelegt sind. Das ist jetzt natürlich nicht, die sind natürlich nicht angelegt, um die Republikaner zu bevorteilen, sondern die existieren halt einfach in diesem System. Aber eben dieses Voter Suppression, also dieses halt potenziellen demokratischen Wählern das Leben, das Wählen schwerer zu machen auf Kosten der und das den eigenen Wählern möglichst leicht zu machen. Das machen sie ja schon seit Jahren und das nimmt ja auch teilweise absurde Züge an. Und ich glaube, die haben jetzt einfach also so Voter-ID-Laws gibt's ja da immer wieder, die immer wieder irgendwo hochkommen.
Und übrigens, diese ganzen Voter-ID-Laws und also die ganzen Verschärfungen des Wahlrechts, die wurden auch schon immer mit angeblichen und eigentlich auch immer nur behaupteten Wahlmanipulationen begründet.
Ja, Voter-ID ganz stark, ganz stark. Ja. Das ist der Grund dahinter. Jetzt ist das im Deutschen auch, muss man ja sagen, relativ schwer nahezubringen, warum denn Voter-ID so eine schlechte Sache ist. Das Ding ist einfach nicht, viele gerade ärmere Amerikaner haben einfach keine ID. Aber was es zum Beispiel auch gibt in den USA, ist halt, dass man sich zur Wahl registrieren muss. Gibt's keinen guten Grund zu. Und es gibt halt ja doch, Staaten.
Weil es halt, es gibt kein Einwohnermeldeamt, ne? Das ist halt das ist die Sache. Das deutsche System funktioniert deswegen so gut, weil wir halt eben eine Meldepflicht haben und ein Einwohnermeldeamt, die halt einfach sozusagen die Wahlunterlagen halt immer schicken können.
Ja, aber so gibt es dann halt in den USA, gibt es dann halt, dass die regelmäßig gepurged werden, also dass dann halt dafür gesorgt werden, dass da keine Alten mehr drinne stehen, indem nach irgendwelchen Kriterien registrierte Wähler aussortiert werden und die darüber nicht mehr informiert werden. Das heißt, beim letzten Mal durftest du noch wählen und deine Lebensumstände hat sich überhaupt nichts geändert. Du wohnst noch genau da, wo das ist. Normalerweise ist es so, wenn du dich einmal registriert hast, kannst du weiterhin wählen, außer Schwarze sind da ausnahmsweise aus Versehen alle raus. Die halten sich mal rechtzeitig. So, es gibt in vielen Staaten gibt es Same-Day-Registration. Also, dass man halt, du stehst im Wahllokal, du bist nicht registriert, ja, dann lass dich hier kurz registrieren und dann kannst du wählen. Gibt's in anderen Staaten auch nicht. Warum gibt's das nicht? Weil es halt, um halt den Turnout von bestimmten Wählergruppen zu reduzieren. Es gibt da schon lange immer sehr, sehr viele Tricks, um sozusagen zu verhindern, dass die Leute, dass bestimmte Wähler wählen gehen. Auf der anderen Seite organisieren sie aber auch Rallies, um Wähler zu registrieren. Also Republikaner gehen, und Demokraten auch, gehen durch ihre Neighborhoods und registrieren Leute für dich, für die Wahl. Und darin sind die Republikaner exorbitant gut. Viel, viel besser als die Demokraten, Leute auf die Straße zu bringen, die von Haustür zu Haustür gehen und die Leute registrieren, damit die wählen können. Und das ist jetzt einfach nur noch ein weiteres Werkzeug, was sie ihrem Arsenal haben, um halt den Daumen final im Zweifelsfall auf ihre Hälfte der Waage zu legen. Und ich glaube, ja, das machen, also ich fand's, was ich jetzt bezeichnend fand, ist jetzt wie schnell jetzt, also die Republikaner haben sich ja wirklich, wirklich widersetzt und Mitch McConnell und so und alles ist offen. Aber in dem Moment, in dem das Electoral College durch war, okay, das Electoral College hat gewählt. Herzlichen Glückwunsch, President-elect Biden.
Ja, aber Mitch McConnell hat gleich auf den Deckel gekriegt von Trump, ne?
Ja, das ist in dem Fall ja egal. Aber für mich war das so ein bisschen okay. Das ist halt das Precedent, dass es nicht darum geht, was haben die Wähler gewollt, sondern was hat das Electoral College gewollt. Und dass man halt in Zukunft dann vielleicht auch mehr so drehen kann, dann kann man ja mal die Gouverneure vielleicht so hinbiegen, dass sie tatsächlich da wird ja bestimmt schon ganz schön Voter Fraud gewesen sein, na dann schicke ich doch einfach Republikaner als Wahlmänner hin und nicht das, was bei dieser Fake-Wahl rausgekommen ist.
Ja, das ist also nicht so einfach. Das war ja tatsächlich auch schon mal die Befürchtung, dass sie das machen könnten. Und es gibt ja einige von, sag ich mal, extremen Trump-Supportern unter den Gouverneuren, denen man das durchaus zutrauen würde. Aber auch das ist halt sozusagen mit den jeweiligen Landesgesetzen nicht so einfach zu machen.
Ja, im Endeffekt hat es auch keiner probiert, zum Glück. Ja. Aber ich weiß nicht, was bei rausgekommen wäre. Also es ist, ja, bloß weil es mit den Gesetzen nicht geht, heißt das ja nicht, dass du nicht doch noch irgendwo,
genau, und das ist der
argumentieren Punkt. Kannst und dann eine Wahl und oder eben in Zweifelsfall Fakten schaffen. Was ist denn, wenn die plötzlich einfach dastehen und so abstimmen?
Ja, und das ist der Punkt mit der Readiness, ne? Also so ein Coup, der muss halt vorbereitet sein und der war halt vorbereitet. Und aber das, was wir jetzt erlebt haben, das könnte die Vorbereitung gewesen sein für den nächsten Coup.
Und, ja,
sie wissen jetzt sozusagen, wo die Schwachstellen sind oder wo sie nicht weitergekommen sind, wo die Hürden waren, ja. Die haben sie jetzt alle identifiziert, die ganzen Hürden, ne? Weil sie haben ja, jetzt ja. auch, sie haben ja eigentlich, sie haben ja auch die ganze Zeit sozusagen die volle Bandbreite, die volle Phalanx an Möglichkeiten haben sie ja einfach die ganze Zeit beballert, wie die Bekloppten, ne? Also wo man auch sagen würde, okay, ihr habt da null eine Chance, aber ihr probiert es trotzdem, okay, alles klar. Und sie haben sozusagen so einen Stresstest auf allen Ebenen, ne? Also so eine Art Pen-Test eigentlich, ne? Penetration-Test. Auf allen Ebenen haben sie gerade durchgeführt. Und haben identifiziert, wo sie halt nicht weiterkommen. Und das ist dann jetzt, wo sie jetzt 4 Jahre Zeit haben, sozusagen die entsprechenden Schaltstellen zu besetzen.
Also ich
Sie müssen ja nicht alles schaffen, ne? Sie müssen ja nicht alle Angriffspunkte überwinden, sondern es reicht dann ja nur ein paar wenige strategische, die sie dann überwinden.
Ja, da bin ich jetzt nicht so pessimistisch. Was ich jetzt ganz spannend fand, ich habe so eine, es gibt so einen YouTube-Channel, Legal Eagle heißt der, das ist so ein Anwalt, der ich weiß gar nicht, was seine Spezialität ist, aber der halt so Prozesse hoch und runter analysiert. Und der hat jetzt auch den Fall hier, diese Klage von Texas vor dem Supreme Court analysiert und der jetzt ja abgewiesen worden ist. Also das Supreme Court hat sich ja da geweigert, sich damit auseinanderzusetzen. 7-2 haben die abgestimmt, wobei die zwei haben nicht gesagt, ja, Trump hätte gewonnen, sondern die zwei haben gesagt, ja, also wir hätten uns damit beschäftigen müssen, sozusagen, aber dann hätten wir es wegen einem anderen Grund abgewiesen wahrscheinlich. Oder zumindest abgelehnt. Und der hat das halt analysiert und hat gesagt, das hat keine Chance. Diese Klage hat so viele Löcher, das war ein rein politisches Ding. Und der hat am Ende gesagt, dieser Attorney General von Texas, der das gestartet hat, gegen den läuft, wird gerade ermittelt auf Bundesebene wegen Betrug und wegen Korruption. Und dass der das alles nur durchzieht, diesen Stunt, nicht weil er tatsächlich das gewinnen will, sondern weil er hofft, dass er von Trump dafür einen Pardon kriegt. Und das ist was ich glaube, dass jetzt mit diesen Begnadigungen rumhantiert wird ohne Ende und dass die verschenkt werden wie Lollis. Das ist ja nichts Wahnsinniges Neues.
Ja, was heißt verschenkt werden wie Lollis? Ne? Also ich habe da war dann Daily drüber und die meinten halt, dass Trump viel weniger Pardons vergeben hat als jeder andere Präsident.
Genau, aber halt gezielt.
Genau, aber die er vergeben hat, die waren halt null irgendwie ethisch oder so, sondern das waren halt alles nur seine Homies und seine
alle nicht, aber schon die allermeisten.
Ja, ja.
Ohne Frage. Und Clinton hat auch unfassbar dreckige Pardons gemacht. Ganz, ganz fraglos zum Beispiel. Also das ist, und so eine Sachen. Also das ist jetzt nicht so, dass Trump da der Erste wäre, aber dieses, was Trump ja geradezu öffentlich macht, ist ja mit einem Pardon so, dass wie so eine Karotte vors Gesicht halten. So, komm, mach das für mich, dann kriegst du einen Pardon. Bis hin zu, dass er irgendwelchen Polizisten sagt, ja, wenn hier ein Polizist angeklagt wird nachher und verurteilt wird, weil er einen Protestierenden zusammengeschlagen hat, dann kriegt er von mir einen Pardon und so eine Sachen. Und dieses Mittel, das wird sich, also ich find's ein bisschen beeindruckend, wie viele Republikaner sich da auftun, die so einen Pardon auch brauchen. Würde man ja auch nicht damit rechnen, dass jemand Generalstaatsanwalt ist, während mehrere Verfahren gegen ihn laufen.
Ja.
Das würde ich sagen, gehört definitiv abgeschafft und es ist wirklich, ja.
Ist nur noch peinlich.
Das sowieso. Soll ich nochmal über ein anderes technisches Thema reden?
Ja, mach.
Ich bin ja YouTube-Abonnent, also ich gebe YouTube Geld dafür, damit sie mir keine Werbung zeigen. Und die hatten jetzt vor kurzem so eine Aktion, wo man so einen Google Stadia Controller kostenlos kriegen konnte, wenn man so ein Probeabo bei ihnen abschließt.
Oh, okay, in was? Ich mal.
Genau, Google Stadia ist Cloud Gaming. Das ist, bisher war es ja so, du hast entweder zu Hause, hattest einen PC stehen oder du hattest eine Konsole zu Hause stehen. Und dann konntest du da deine Spiele drauf spielen und du hast dann einen Fernseher angeschlossen, dann konntest du da Spiele drauf spielen. Das ist jetzt sowas, da gibt's mehrere Dienste, die das machen. Google ist jetzt nicht der einzige. Dass das halt, der Spiele-PC steht in irgendeiner Serverfarm und wird dann halt für mich hochgefahren. Und ich habe an meinem Fernseher habe ich so einen Google Chromecast dran und dann habe ich halt diesen speziellen Controller von Google, der sich halt direkt per Wi-Fi verbindet und dann die Verbindung zu diesem Server und dann wird das halt gestreamt. Und dann wird jeder Tastendruck, den ich mache, wird dann halt in dieses Rechenzentrum, wo auch immer das ist, geschickt. Und dann kriege ich halt das Bild zurück und das wird dann habe ich halt ein schönes 4K-Bild auf meinem Fernseher und kann.
Habe ich auch schon öfters mal gehört, aber ich frage mich halt irgendwie, ob das nicht irgendwie übelst Latenz verursacht.
Also es ist, ich habe bisher noch keine wirklich krassen, also ich habe noch keine First-Person-Shooter oder sowas gespielt. Das einzige Spiel, was ich bisher wirklich gespielt habe, ist, das ist, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, kann ich gleich mal gucken, wie das heißt. Das ist auch in Zusammenarbeit mit Google, mit Google entwickelt worden für Stadia und das ist halt ein grafisch sehr, sehr aufwendiges Spiel, was aber vom Controller her total primitiv ist und halt überhaupt nicht zeitkritisch ist. Ich bin jetzt drauf und dran. Ich glaube, für diese Weihnachten, für die Zeit werde ich mir dieses Cyberpunk 2077 holen. Das kostet dann halt.
Das ist ja gerade sogar mega gehypt, ne?
Genau, weil das so mega gehypt ist. Und es ist halt, ich meine, ich war vorher noch nie in der Lage, wirklich so ein State-of-the-art, grafisch aufwendiges Spiel zu spielen. Und jetzt habe ich halt dieses Ding da stehen. Jetzt habe ich brauche nur diesen Controller und dann hängt da dieser, weißt du, wie so ein Chromecast, das ist ja so ein kleiner Puck, so 5 Zentimeter Durchmesser. Das ist so ein Streaming-Stick halt, kleiner als so ein halt winzig kleines Teil und brauchst keine Updates installieren, brauchst nichts runterladen, brauchst gar nichts zu machen, schaltest das ein und dann kannst du anfangen, darüber zu spielen. Also es ist wirklich ziemlich, und ich bin sehr beeindruckt. Also ich habe so gedacht, naja, mein WLAN hier, also ich hab 250 Mbit DSL, das ist schon sehr schnell, klar, ohne Frage, aber ist jetzt auch nicht Fiber to the Home oder irgendwie sowas. Und mein WLAN ist jetzt, also ich habe jetzt kein Ethernet-Kabel zu diesem Chromecast geschmissen, sondern es geht über meinen WLAN. Und es geht super. Also die Grafik ist fantastisch und es macht echt Spaß, darüber zu spielen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe so damit gerechnet, naja, ihr schenkt mir das jetzt halt. Mache ich mal mit, dann habe ich im Endeffekt einen Chromecast gewonnen. Und wenn ich den Controller nie wieder verwende, aber es besteht durchaus die realistische Chance, dass ich das öfters mal spielen werde. Das macht echt Spaß.
Krass, okay. Ja, ich hab auch schon mir so ein bisschen Gameplay angeguckt von diesem Cyberpunk 2077. Und ich muss sagen, also so seit meiner Zeit, also so Super Mario Brothers, hat sich die Grafik schon echt verbessert, so von Computerspielen.
Es ist jetzt nicht mehr 8-Bit, ist jetzt 12-Bit.
Ach so, daran liegt das. Okay, ja.
Ja, das ist schon krass, oder?
Das ist schon ein bisschen krasser. jedenfalls, ich bin ja nicht so der Gamer, ne? Aber
ich auch nicht.
Und ich bin da auch ein bisschen raus, so. Aber ich habe jetzt so ein, ich höre mal ein bisschen so manchmal so diesen Podcast, Tomorrow heißt er, glaube ich, oder so. Und Jack Podolski oder so heißt er, auf jeden Fall. Die haben jetzt in der letzten Folge, beziehungsweise eigentlich ständig reden sie über Cyberpunk 2077, weil das ist ja schon irgendwie, keine Ahnung, seit über 10 Jahren ist es ja angekündigt.
Offensichtlich.
Nee, seit 7 Jahren, glaube ich, ne? Also 2013 okay. Oder so oder 2012, irgendwie sowas.
Yeah.
Jedenfalls so ein bisschen so BER-mäßig Style.
Okay, ja.
Und
ist auch jetzt noch nicht ganz fertig und es gibt ohne Ende Bugs und das ist ganz furchtbar instabil, wenn man sowas schlechter hat wie eine PS4 Pro oder sowas, dann braucht man gar nicht zu spielen, weil die Grafik so scheiße ist da drauf.
Okay.
Dann braucht man schon etwas Vernünftiges. Also es ist wohl tatsächlich, wenn man nicht entweder einen guten Hochleistungs-PC hat oder eben dieses Stadia, das ist der einzige Weg, wie man halbwegs billig daran kommt. Insofern wird das wahrscheinlich gerade Stadia auch gut abgehen, nehme ich mal an.
Ja, jedenfalls, das ist ja so sozusagen so sagenumwoben, ne? Irgendwie
eine
riesengroße Fangemeinde, die jetzt schon seit Ewigkeiten auf diesen Tag hinfiebert, dass sie dieses Spiel hinbekommen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Das ist auch so eine ganz eigene Welt, dieses Gaming-Ding. Und
ich habe irgendwo so einen Kommentar von jemandem gelesen, der so geschrieben hat, so in etwa so, ja, ich habe mir extra Urlaub genommen für den Start von Cyberpunk 2077 und so. Und jetzt habe ich es runtergeladen und ich mag es überhaupt nicht. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Ja, fuck. So, okay. Das ist halt, das, ich bin halt in der glücklichen Situation, dass ich diese Erwartungshaltung nicht habe. Das ist, ich hab, ich habe mal so GTA und sowas, habe ich sogar relativ, Vice City, war das Vice City oder vor San Andreas auf jeden Fall, da in Florida, das habe ich mal relativ, oder nicht relativ, sondern ziemlich ausführlich gespielt. Nicht gut, aber ausführlich. Und insofern, und das hat mir damals Hölle Spaß gemacht, insofern könnte ich mir vorstellen, dass mir dieses Cyberpunk auch Spaß macht, weil es klingt ja so, als ob das in erster Linie gar nicht so ein Spiel wäre, wo man unbedingt irgendwelche Level lösen müsste, sondern halt diese ganzen drumherum Sachen irgendwie machen kann und irgendwelche
Sachen. Halt auch so ein Open-World-Ding, genau.
Genau. Und halt auch selbst für ein Open-World-Ding halt eine nochmal schwächer ausgeprägte Hauptstory hat und halt viel, viel mehr in die Breite geht.
Ja. Irgendwie, ich habe also so,
aber
Mario Brothers war nicht so richtig Open World. Man konnte immer nur in eine Richtung. Man konnte immer nur in eine,
konnte man nur noch konntest rechts hochspringen gehen. Oder nach rechts gehen. Das waren. aber das ist jetzt, ich habe ja auch noch so eine Oculus Quest hier, diese VR-Brille. Und die hat
dafür,
ja auch,
dass du kein Gamer bist, hast du echt ziemlich viel Gaming-Hardware.
Ja. Ich bin kein Gamer, aber ich habe genug Geld, um mir trotzdem Gaming-Equipment. Also ich, weißt du, es ist halt so, ich habe keine Zeit für das, genau Hobby, das, aber ich habe das Geld, um mir die wobei. Das
ist so wie diese Skifahrer, die so kaum die Piste runterkommen, aber halt die geilsten, teuersten Skisachen.
Das bin ich nicht, weil ich bin jetzt niemand, der, ich habe eine Switch hier noch irgendwie, aber ich habe keine Hochleistungskonsole, ich habe keinen Hochleistungs-Gaming-PC, also ich bin da schon, ich glaube, ich habe eher unterdurchschnittlich viel von solchem Equipment, aber ich habe mehr als gar nichts. Und ich finde halt dieses ganze VR-Zeug finde ich sau spannend. Das muss ich sagen. Hier Beat Saber ist nach wie vor, das ist jetzt gerade auch in der Pandemie, wenn man nicht rauskommt, um ein bisschen Bewegung zu kriegen, ist das echt sehr, sehr geil. Diese Spiele da drauf, aber die sind halt grafisch sind die noch nicht so, oder sind die halt deutlich schlechter als PC-Grafik oder Konsolengrafik, weil da halt nur ein Mobile-Chipset drin ist. Aber halt so mein Gedanke ist, wenn so ein Chromecast jetzt das vernünftig hinkriegt mit einer schnellen Internetanbindung in the Cloud, dann sollte das ja mit so einer Quest auch möglich sein.
Ja, stimmt.
Und wenn das ganze Zeug, wenn, also stell dir mal vor, du könntest dieses Cyberpunk 27 in einer VR-Brille dann spielen und quasi in der Welt drinne sein.
Okay, da fängt es dann an Spaß zu machen, ja.
Ich weiß nicht, ob es da anfängt, Spaß zu machen oder es spätestens da aufhört, weil ich kann mir das auch sehr, sehr gruselig vorstellen. Aber ja, genau, das ist dann so ein Punkt, wo es dann wirklich, wirklich spannend wird. Wobei die Grafik auf dieser. Aber
kann man das relativ einfach umsetzen, so ein 3D-Spiel? Ich meine, das ist ja alles schon 3D-Grafik, ne? Also warum könnte man doch auch einfach so eine First-Person-Perspektive aus so einer VR-Brille. Man müsste halt jedes Bild halt zweimal rendern, natürlich, klar, ne? Irgendwie. Das ist halt so, glaube ich, die Herausforderung. Du brauchst sozusagen doppelte Render-Power.
Das würde ich sagen, ist eines der kleineren Probleme. Also was die Bedienung ist halt eine komplett andere. Und was du halt hast, ist in so einer Quest, in so einer VR-Brille, dir wird halt unfassbar schnell schlecht. Also das ist, wo hatte ich denn das mal? Da hatte ich irgendein Spiel, wo so ein bisschen, also es ist halt, wenn du auf dem Fernseher guckst und sich auf dem Fernseher was bewegt, das kriegt dein Körper problemlos hin. Aber wenn tatsächlich deine gesamte Welt um dich rum sich bewegt und so verhält, als ob du, sagen wir mal, als ob du in einem Auto sitzen würdest und beschleunigen, aber deine Ohren, also dein Gleichgewichtssinn, nicht das Feedback kriegt, dass du dich gerade bewegst, was er halt nicht bekommt, bist du instant zerstört. Also es ist halt, das musst du instant quasi kotzen oder es wird dir Hunde-Elend. Und da gibt's Techniken gegen, die das so ein bisschen verhindern, aber eine der wichtigsten Techniken ist halt Beschleunigung vermeiden. Und damit bist du dann schon so ein bisschen und
dann findest du mal GTA raus, ja.
Und damit fällt schon mal GTA draus. Auf der anderen Seite hast du aber Sachen, die halt bei so einem First-Person-Shooter halt überhaupt nicht gehen. Du hast halt Hand-Tracking, du hast diese Controller, die du frei im Raum bewegen kannst und sowas. Mhm. Und dadurch gibt es ganz andere Spiele, die plötzlich möglich werden. Und es gibt inzwischen einige wirklich sehr, sehr hochwertige Spiele in VR. Ich glaube, Person One heißt das, glaube ich. Das ist so ein First-Person-Shooter, so ein, wie heißt das, dieses, was auch Fortnite ist hier, dieses Massive.
Ja, ja, Fortnite ist ja dieses, wo die Welt immer kleiner wird und man halt.
Genau, und so ein bisschen in der Richtung ist das auch, so Last Man Standing-Spiel. Die brauchen eine andere Mechanik.
Battle Royale heißt es.
Battle Royale, genau. Die brauchen eine andere Mechanik, um in VR zu funktionieren oftmals. Und du hast halt, du bist auf der einen Seite bist du weniger begrenzt, also du hast halt mehr Möglichkeiten zu kontrollieren und du hast auch mehr Möglichkeiten, das alles im Blick zu behalten. Aber in anderen Beziehungen bist du halt deutlich mehr eingeschränkt, nämlich du kannst dich halt nicht so plötzlich bewegen und solche Sachen. Und das, ich glaube, das macht es dann wert genug, dass man bestimmte Spiele, also das ist, ich wüsste jetzt nur relativ wenige Spiele, die es sowohl für 2D gibt, also für einen Fernseher oder für einen Bildschirm, als auch für VR. Superhot ist definitiv eins von denen. Das war schon auf dem PC, war das ein ganz gutes Spiel, ja, ganz, ganz okay. Und in VR ist es wie dafür gemacht und es ist halt wow. Aber das ist auch nicht so, dass die einfach sich hingestellt haben. Ich habe irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, wie die halt Superhot dann für VR adaptiert haben. Und die haben quasi bei Null angefangen. Und haben auch Mechaniken komplett weggeworfen. Also zum Beispiel, was die nämlich dann am Anfang drinne hatten. Also Superhot ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ist halt ein sehr, sehr runtergebrochener First-Person-Shooter. Und das Geheimnis ist, dass die Zeit vergeht nur, wenn man sich bewegt. Und dadurch kann man halt sehr, sehr langsam sich bewegen, kann halt sich schon umgucken innerhalb des Raums. Das habe ich auch schon mal bei dir
gespielt, ja.
Genau. Und die haben das dann zum Beispiel auch geplant am Anfang.
Geiles Spielprinzip auf jeden Fall, ja.
Ja, es ist, ich habe es neulich mal wieder gespielt, so ein bisschen. Es war so der Puls ging wirklich innerhalb von kürzester Zeit wieder hoch und sowas. Also es war wirklich so instant drin sein und so. Das war schon sehr, sehr cool. Und die haben halt sehr viel damit
diese Mischung aus Plan und tatsächlich sozusagen praktisch schnell handeln müssen, ne? Also sozusagen, du genau. Hast immer sozusagen, immer, du musst immer diesen Sweet Spot finden mit irgendwie Plan. Du hast ja Zeit zu planen, wenn du dich langsam bewegst, hast du halt viel Zeit. Und aber gleichzeitig gibt es dann doch mal den Punkt, den du dann abfassen musst, du dann doch schnell sein musst.
Man muss dann doch zielen.
Man muss dann doch schnell sein
und zielen. Und der Kugel ausweichen und so.
Und der Kugel ausweichen. Ja. Das ist schon echt ziemlich geil durchdacht, dieses geile Idee, dieses Spielprinzip.
Genau, und die haben da, und wie gesagt, die haben da nochmal für die VR-Umsetzung, obwohl das PC-Spiel quasi identisch aussieht, haben die irgendwie nochmal über ein Jahr lang reingesteckt in Arbeit, weil die weil halt am Anfang haben sie damit rumexperimentiert, dass man wirklich viel rumläuft, also dass man auch quasi auf die Gegner zugehen muss, und das haben sie dann wieder weggelassen, weil halt die meisten Leute gar nicht so viel Platz haben in ihrem Wohnzimmer. Wer hätte das gedacht? Die meisten Leute haben gar nicht irgendwie 60 Meter leere, Quadratmeter leere Räume, in denen sie sich beliebig bewegen können, sondern haben halt nur ein Wohnzimmer und stehen dann halt ein bisschen rum und können sich darum nicht so viel bewegen und sowas. Und das sind dann solche Sachen, die das dann ein bisschen komplizierter machen. Aber da wird und ich glaube auch ehrlich, dass bei VR Grafik ist gar nicht das große Problem. Das ist, das kann man alles durch kreativ, es gibt Leute, die wollen immer bessere Grafik haben, und die werden sie auch natürlich immer bekommen, weil Grafik wird halt immer besser werden. Aber VR hat andere Probleme, die wichtiger sind als perfekte Grafik oder noch bessere Grafik. Aber trotzdem wird es irgendwann mal Streaming-Dienste für VR-Spiele geben, und dann werden sich die Leute freiwillig in Quarantäne begeben.
Meinst du also?
Wie viele Leute werden das jetzt mal? Ich bin 4 Wochen nicht aus dem Haus gekommen. Ja, Quarantäne, genau, ja, wegen Lockdown. Ja, natürlich, ja, du hast recht. Das wäre doch mal was die Regierung hätten machen können, dass man hier richtig Geld anstatt in irgendeinen Impfstoff zu stecken oder sowas. PlayStation 5 für alle mit geilen Spielen und dann will gar niemand mehr raus.
Genau, das wäre schon echt, ja. ich habe ja mein Buch abgegeben.
Wow, herzlichen Glückwunsch.
Also jetzt erstmal zur Korrektur und eigentlich auch nur die Vorversion, die, ja, also es ist so, so gut wie fertig. Es ist immer irgendwie, es ist, der Prozess des Fertigwerdens dauert nochmal so lange wie das, wie der Prozess des Schreibens, habe ich das Gefühl.
Ja,
logisch. Weil es halt auch so viele Stationen ist, jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Und ja, wird trotzdem erst im Frühjahr erscheinen. Aber ich habe mich im Zuge dessen, das ist wahrscheinlich eine alte Geschichte für viele so Nerds, so richtig Hardcore-Nerds, aber ich habe mich da ja viel mit Plattformgeschichte auseinandergesetzt. Es geht ja um Plattform. Und da ist die tatsächlich
Geschichte der Plattform.
Ja, und das ist sozusagen ein großer Teil davon auch der sozusagen geschichtlich. So eine Art. Und da ist mir natürlich untergekommen der MOS 8502 Prozessor.
Der Prozessor.
Ja, es ist ja wirklich krass, ne? Also mir war das gar nicht so bewusst, aber das ist halt, dass der in allem drin war. Also so irgendwie C64, Apple 1,
Apple 2.
Apple 1 auch schon.
Apple 1 auch schon, okay.
C64 in der NES, im Atari, in dieser ersten Atari-Spielkonsolenbox war drin. Also überall. Das ist echt so heftig. Also es war.
Ja, bis heute also, vor allen Dingen. Also es gibt diese Homecomputer, also es gibt bis heute Firmen oder Hobbyisten, die bauen Retro-Computer mit diesem Prozessor.
Ja, ich weiß, ja.
Das ist nach wie vor der Prozessor, den man da drin hat. Ja.
Und es ist der Prozessor, der auch den ARM-Prozessor inspiriert hat, ne? Also
ernsthaft?
Ja, klar. Also das war diese ganze Idee des RISC, ne? Der RISC-Architektur, der Reduced Chipset, yeah. Ne, irgendwie Reduced war halt
Instruction.
Genau, Reduced Instruction Set, bla bla bla. kam halt eben aus dieser MOS-Prozessor, der halt damals schon eben sozusagen ein reduziertes Instruction Set hatte, weswegen er halt auf sehr kleinem Raum und sehr günstig zu produzieren mit wenig Komplexität halt einfach wahnsinnige Leistung hatte. Und genau, das ist
oder zumindest eine ganz okaye Leistung.
Ja, also eine erstaunliche Leistung halt, ne?
Ja.
Die halt eine ganze Menge konnte. Und ich meine, was ist das für eine Zeitspanne, ne? Irgendwie vom Apple I, das ist irgendwie, keine Ahnung.
76.
76 schon, ne? Genau. Mhm. Bis hin zu NES, ist in den 90ern oder so, ne?
Naja, bis dahin
oder
ist
Ende 80er. Passiert
worden. Ja, ja. Also die dürfte, der C64, der hat so seine, der ist, den kenne ich halt daher und daher hat er nochmal seine Renaissance gehabt durch den Mauerfall, dass halt die ganzen Ossis plötzlich alle Computer brauchten und alle wie die bekloppten C64 nochmal gekauft haben, obwohl er eigentlich schon auf dem aussterbenden Ast war, aber das war halt Anfang der 90er, insofern ja, und NES, das war, da sind also sicherlich auch noch einige von rumgegangen. Also wurde nichts Neues mehr entwickelt dafür, aber das hat sich immer noch alles gut verkauft, das Zeug, ja.
Ja. Ja, bis in die 90er dann, ne? Auf jeden Fall.
Ja, ja.
Krass.
Das ist echt irre. Der C64 war bis vor kurzem, ich glaube, jetzt ist das nicht mehr, ich weiß jetzt nicht mehr, wovon er abgelöst worden ist, aber bis vor kurzem war das der meistverkaufte Computer aller Zeiten.
Ja. Es gibt übrigens auf einem der letzten Kongresse, also CCC-Kongresse, gab es einen sehr spannenden Vortrag übrigens über den MOS-Chip, den 8502. Und zwar haben die den halt so komplett re-engineert und am Ende sozusagen in Software nachgebaut.
Okay.
Und zwar nicht nur einfach in Software nachgebaut im Sinne von irgendwie das Instruction Set nachgebaut oder sowas, ne, also so emuliert, sondern halt wirklich die physischen Prozesse sozusagen simuliert.
Ach du Scheiße.
Ja, ja. Und richtig, richtig abgefahrener Scheiß. Und
okay.
Ja, und dann.
Also sie haben nicht nur das Instruction Set emuliert, sondern tatsächlich auch die ganzen physikalischen Effekte. Okay, sehr
genau.
Schön. Ja, es ist ich finde das ja auch irgendwie faszinierend, was da so alles reingesteckt wird, so an Aufwand und an Forschungsaufwand. Und ich ein ehemaliger Manager von mir, der hat halt der hat halt sich sehr, sehr ausführlich mit diesem ganzen Zeug, mit C64 und sowas beschäftigt und so. Und C65, den kaum jemand kennt, den es auch nur als Prototypen gab und so. Und den habe ich irgendwann mal gefragt, sag mal, du hast hier die so modernsten Computer der Welt und du beschäftigst dich die ganze Zeit mit diesem alten C64-Scheiß da. Und so, ja, das war der letzte Computer, den man noch so vollständig verstehen konnte.
Und, ja, ich meine, es ist so ein bisschen wie diese ganzen Auto-Freaks, die sich dann halt irgendwie so eine alte Karre kaufen, an der sie dann halt die ganze Zeit rumschrauben, ne?
Aber es ist ja auch spannend.
Ja, klar. Also,
es ist ja auch.
Also, wenn du dir jetzt ein Auto kaufst, ja, dann kriegst du halt irgendwie, wenn du die Autohaube aufmachst, ja, dann hast du da irgendwie so eine Abdeckplatte von etc. Und da drunter ist dann halt irgendwie ganz viel Software gesteuert, irgendwie der Motor. Aber den verstehst du nicht mehr, da kannst du nicht mehr ran, ne? Aber so einen alten VW oder so.
Jetzt bei den Elektroautos, da wird's ja noch krasser, da gibt's ja nicht mal mehr eine Motorhaube in dem Sinne.
Genau,
da sind die Motoren irgendwo
bei der Motor integriert. Der Motor ist relativ einfach zu verstehen.
Ja, aber naja.
Also so ein Elektromotor, der hat sich seit der Erfindung des Elektromotors nicht verändert.
Auf jeden Fall, du brauchst
einen Konverter,
du brauchst den.
Das ist ein
Spule. Ja.
Und
ja.
Wie ein Magnetfeld.
Der Rest ist Software. soweit würde ich da. Also, ich glaube, so ein Elektroauto ist schon eine sehr, sehr komplexe Sache. Spätestens so.
Ein Elektroauto ist eine komplexe Sache, aber nicht in Sachen Motor.
Das stimmt. Also, es ist vor allen Dingen billig zu produzieren, das ganze Zeug. Darum werden halt so dieses ganze Deutsche auf hundertstel Millimeter genau und irgendwie was hinkriegen und sowas. Und wir bauen die besten Verbrennungsmotoren. Das wird einfach überflüssig.
Hat halt für viel weniger Moving Parts. Ne? Also,
genau.
Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Wo waren wir stehen geblieben? Beim MOS und der Plattform.
Genau, so einen alten Rechner, ne, ich glaube hier, Lukas Hartmann, der, da müssen wir, den sollten wir eigentlich mal irgendwann einladen, das finde ich mal spannend. Den kennst du auch, oder?
Minuteman? Ja, so ein bisschen.
Genau, der hat ja jetzt, der hat ja seinen eigenen Computer jetzt gebaut, ne?
Ja. Yeah.
Den er jetzt verkauft, Reform heißt der. Und das ist sozusagen so ein von oben bis unten durchstrukturiertes Open-Hardware-Projekt. Und ich weiß auf jeden Fall noch, Lukas hat auch ganz lange noch mit dem C64 rumgeschraubt und da so Sachen draus gebaut und irgendwie, ich glaube sogar ein C64 irgendwie ans Internet angeschlossen und so und ganzen Kram gemacht, irgendwie so.
Klar, natürlich.
So solche Sachen. Irgendwie dann irgendwie Website.
Ich kenne jemanden, der wollte mal C64 as a Service anbieten. Also die Idee war, dass du einen C64 hast, der quasi ans Internet angeschlossen worden ist, dass du halt sehen kannst, was spielt sich auf dem Bildschirm ab und halt Tastatureingaben und dann halt, dass du dir halt einen physischen C64 mieten kannst für eine Zeit lang, wenn du wolltest. Und wenn du halt Software dafür entwickeln willst und du weißt, du willst sicherstellen, dass es nicht nur auf dem Emulator läuft, sondern auf dem physischen Gerät, dann mietest du dir das Gerät, spielst da deine Software drauf und dann kannst du es da austesten und dann bezahlst du.
Also sozusagen so eine C64 Cloud.
Genau, die C64 Cloud.
Ach du Scheiße.
So ähnlich habe ich auch reagiert, als er mir das erzählt hat.
Oh Gott. Naja. Ja, jedenfalls, also Lukas hat ganz viel mit dem Kram rumgespielt und ja genau, und sein Reformrechner ist natürlich total toll und den kann man kaufen. Kostet vergleichsweise viel Geld, glaube ich, für das, was man so hat, aber dafür hat man sozusagen eine komplette, komplett durchdokumentierten Rechner, den man... Der hat sogar unten eine Glasplatte, sodass man sozusagen von unten in den Rechner reingucken kann.
Ja, cool ist das schon. Ich habe ja hier mit Kolja zusammen, haben wir ja, ich glaube, darüber habe ich schon mal erzählt, so ein Gameboy-Emulator. Odroid. Odroid. Ich habe ihn gerade in der Hand. Ich gucke jetzt, ob hier noch irgendwo der Name steht. Wie das, also Odroid ist der Hersteller. Odroid Go. Gibt es auch noch den Odroid Go 2 oder sowas. Den habe ich, da war ich ein bisschen zu geizig für. Und das Ding kostet irgendwie 40 Euro. Und du kriegst halt das Plastikgehäuse und du kriegst die Platine und du kriegst das Display und du kriegst den Akku und dann kriegst einen Lautsprecher und dann musst du das alles zusammenstecken und zusammenbauen und dann am Ende kommt halt so ein Gameboy-artiges Gerät drauf, wo du dann halt beliebige Sachen drauf emulieren kannst. Und das Coole ist, dass du das Ding wirklich selber zusammengebaut hast. Und das habe ich mit Kolja so innerhalb von 20 Minuten zusammengebaut und das hat echt, oder eine halbe Stunde oder sowas. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass es so schnell war, weil ein bisschen länger wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Aber dann hat man mal seinen eigenen Computer gebaut. Und das ist natürlich das nochmal auf einer ganz, 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 ganz anderen Dimension, wo man wirklich die Sachen versteht. Weil ich habe ja im Endeffekt nichts gebaut. Ich habe ja nur die Sachen, Plastikteile zusammengesetzt, die normalerweise in einer Fabrik für dich zusammengesetzt werden.
Hm.
Ja, das ist cool auf jeden Fall. Ist das... Und wie hält er sich hier Dings vom Leib? Jetzt komme ich nicht auf seinem Richard Stallman.
Richard Stallman vom Leib, wieso?
Naja, der müsste auch durchdrehen vor Begeisterung über dieses Projekt. Das ist doch sein.
Keine Ahnung, ich habe keinen
eingekauft.
Ich habe keine Ahnung, ob Richard Stallman sich schon gemeldet hat. aber wenn wir ihn einladen, dann könnten wir ihn das mal fragen.
Auf gar keinen Fall.
Nein, nicht Richard Stallman einladen.
Ach so. Okay.
Nein, natürlich. Richard Stallman schreibe ich auch im Buch übrigens. Ne? Also so die Anekdote kommt drin vor, wie er auf die Idee kommt für die Free Software Foundation und die GPLU und so.
Ah, okay.
GPL, GNU. Also weil er ja,
Richard Stallman's The Good Parts.
Weil er ja im MIT, also die Geschichte ist so, das MIT kriegt einen Drucker geschenkt von Xerox, die damals ja vor allem als Kopierhersteller dagestanden sind. Aber sie sind dann auch die allerersten, die halt tatsächlich experimentelle Laserdrucker sozusagen losbringen und verschenken das erstmal auch an Universitäten, unter anderem eben das MIT. Und Richard Stallman nutzt den Drucker ganz gerne und natürlich auch schon übers Netzwerk zu der Zeit. Und wir reden hier, glaube ich, so irgendwie Anfang 80er oder sowas und oder ja, irgendwie sowas. Oder Mitte 80er, glaube ich.
Wahrscheinlich eher Anfang. Mitte gab es schon Apple Laserdrucker und sowas.
Anfang 80er wahrscheinlich.
Ja.
Und jedenfalls, das Problem ist nur, dass dieses Ding halt ständig Papierstau hat. Und das heißt, du läufst dann halt irgendwie von deinem Gebäude zu dem Gebäude, wo der Drucker steht und stellst fest, dass dein Scheiß gar nicht gedruckt worden ist, weil Papierstau. Also musst du dann den Drucker klar machen, dann wieder zurücklaufen und wieder drucken und fährst du hin und dann gehst du wieder rüber und so weiter. Das ist super nervig.
Mhm.
Und dann wollte er halt die Software von die Treibersoftware von dem Drucker so modifizieren, dass sie halt den Papierstau oder sozusagen zurückmeldet. Ne?
Mhm.
Und dafür braucht er aber die Software von dem Druckertreiber. Und die hat er nicht gekriegt. Also Xerox hat ihn nicht rausgegeben. Allerdings doch an ein paar Leute. Unter anderem auch Leute am MIT, die halt den Source Code hatten, aber die ein NDA unterschrieben hatten, dass sie eben den Source Code nicht weitergeben. Und dann stieß dann sozusagen Stallman dagegen diese Wand und das hat ihn dann so geärgert, dass er dann halt gesagt hat, es braucht sozusagen freie Software und die Idee war ja nun ursprünglich tatsächlich auch so eine Art, also ein freies Betriebssystem zu bauen, ne? Und das deswegen auch GNU, also das GNU steht ja für GNU is not Unix und sollte ja auch ein eigenes Betriebssystem sein. Also im Endeffekt, was jetzt Linux ist, das wollte Stallman damals schon machen und hatte damals sozusagen angefangen. Und ja, und so ist das alles entstanden. Und dann hat er die Lizenz dazu sich ausgedacht.
Ist ja auch eine revolutionäre Idee, muss man ja auch mal so im Nachhinein sagen. Also
muss man schon feststellen, ja.
Irgendwas, also wenig hat die Welt so verändert, wie das so unfassbar viele Sachen Open Source sind heutzutage, was großartig ist. Und
aber man muss dazu sagen, dass Richard Stallman, also man kann die Geschichte noch früher eigentlich beginnen, ne? Denn sozusagen in den 70er Jahren, nämlich als der Richie und der andere Typ, wie hieß er, als die halt den Unix geschrieben haben, unter anderem, und C, ne? Das ist ja mehr oder weniger zusammen entstanden, C und Unix. Die waren ja beim Bell Labs beschäftigt, ne? Also von AT&T sozusagen die Forschungsabteilung. Und das Problem war, dass das AT&T halt in einem Kartellrechtsverfahren die Auflage bekommen hat, dass sie halt nur und ausschließlich Geld verdienen dürfen mit Telefonkrams.
Ah, okay.
Und das heißt mit anderen Worten, die hatten plötzlich sozusagen aus dem eigenen Haus dieses Betriebssystem gebaut, plus diese Programmiersprache, die eigentlich ziemlich cool war. Aber sie hatten sie durften es nicht kommerziell vertreiben. Mhm. Weswegen sie es für Umme halt an die Universitäten gegeben haben.
Ah.
Und zwar auch schon Open Source, also natürlich sozusagen vor dem Namen, und zwar also als Quelltext, ja.
Ja.
Und so kam sozusagen Unix an die Universitäten schon sozusagen quelltextfrei.
Aber die durften es dann nicht mehr weitergeben.
Genau, da gab es dann wahrscheinlich irgendwie Lizenzen, ne, irgendwie, dass sie das dann nicht weitergeben dürften oder so, aber auf jeden Fall sozusagen die Universitäten wurden frei mit auch Source Code offenem Unix
spannende Geschichte
geliefert. Okay. Und das ist der Grund, warum sozusagen ab den 70er Jahren alle Informatikstudenten an Unix-Systemen gelernt haben.
Genau, das nämlich, darum meinte ich gerade, spannende Geschichte, weil man weiß die Auswirkungen, aber ich wusste nie den Grund dafür.
Genau, und deswegen will natürlich auch Richard Stallman ein Unix-ähnliches System schreiben, weswegen auch GNU is not Unix, ja. Und das ist auch der Grund, warum natürlich Linus Torvald dann natürlich ein Unix-Betriebssystem geschrieben hat in Linux. Und also das ist ganz witzig, also diese Pfadabhängigkeiten, ne, irgendwie, die du dann sozusagen durchziehen kannst.
Ja, und es ist ja bis heute, ich meine, bis heute ist jedes erfolgreiche Betriebssystem außer Windows ist eigentlich ein Unix. Oder ein Unix-artiges Betriebssystem.
Ja.
iOS, macOS, Android, alles Unix-artige. Bei Android kann man vielleicht langsam ein bisschen diskutieren, ob es das noch Unix-artig ist oder nicht, aber.
Ja, ist immer noch ein Linux, oder?
Ja, es ist noch irgendwo ein Linux drunter, aber es ist, ich glaube, inzwischen, was ich inzwischen gelernt habe, es gibt mittlerweile mehr, so wenn man sich irgendwelche so Handhelds, so kleine PCs kauft, die man an den Fernseher anschließen kann, wo eigentlich nur ein Telefonchipset drin steckt, und dann hat man so eine Gaming-Box. Android läuft auf quasi allen von denen, wohingegen dann Ubuntu und andere Linuxe sind durchaus ein Problem, weil halt Android ist das halt, was zählt. Das ist dafür, wenn du das nicht drauf kannst auf deinen Maschinen, auf deinen Telefon, dann hast du halt verkackt. Und insofern ist das, glaube ich, wahrscheinlich sogar, könnte man es noch als Weiterentwicklung, Evolution von Unix verstehen.
Ja. Also, was ich sagen wollte, dies und noch vieles mehr wird alles in dem Buch drin.
Aber wir machen nochmal einen richtigen Buch-Podcast dann, wenn es soweit ist.
Ein? Hallo?
Okay, gut. das beginnt jetzt die Season quasi.
Ja. Ja, also ich muss echt aufpassen, dass ich mein Feuer, meine Munition nicht alles verschieße. Aber das Buch ist sehr dick und sehr lang. Insofern, da sind sehr, sehr viele Sachen, die man erzählen kann. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt. Aber genau, ich heb mir das am besten auf für früher, wenn es dann rauskommt.
Genau, das
den Sales Pitch sozusagen.
Auf jeden Fall.
Gut, Max.
Ja, haben wir doch wieder 2,5 Stunden geschafft, obwohl wir so spät angefangen haben.
Standardlänge für ein WMR, das passt doch, oder?
Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Doch ein bisschen rumgerannt. Ich wollte gerade sagen, so zum Ende wurde es nochmal ein bisschen friedlicher. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Kommt gut
mit
Feiertage. guten Rutsch ohne Geböller. Und wir hören uns dann im neuen Jahr.
Und kommt mal klar in eurer Welt.
Kommt mal klar, genau. Und haltet noch ein bisschen Abstand. Es wird irgendwann wieder besser. Es ist noch. Wir sind schon fast halb durch.
Wir schaffen das.
Okay. Wann war eigentlich einjähriger Tag von Corona? Ich weiß noch, dass vor Dezember letzten Jahres ich plötzlich diese Videos sah, wie plötzlich von einer Stunde auf die andere da, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die chinesische Stadt?
Wuhan, hast du schon wieder vergessen.
Genau, abgeschnitten war. Und ich glaube, das war letztes Jahr im Dezember, aber ich weiß natürlich nicht mehr, welcher Tag. Und ich dachte,
Xinjiang übrigens heißt die Provinz Xinjiang.
Okay. Und ich,
Shenzhen,
ich dachte, Shenzhen, wir würden massenhaft Jahresrückblicke erleben, aber offensichtlich hat da keiner Bock drauf gehabt. So, ein Jahr Corona, oh Gott, nein, bleib weg. Ach ja.
Ja, Jahresrückblicke, genau. Kann man sich dieses Jahr überhaupt nicht angucken, ne? Also das ist ja einfach nur Doomscrolling.
Ja. Ah, guck mal, weil wir noch dachten, dass es gar nicht so schlimm wird vielleicht. Haha, guck mal, als wir noch dachten, dass.
Guck mal, als wir noch dachten, so, wow, die Chinesen riegeln Wuhan ab.
Die übertreiben es aber mal wieder.
Die drehen ja voll am Draht. Ja. Was als nächstes? Leute wollen zu Hause. Was? Die müssen zu Hause bleiben? Diese Chinesen, ey, die erkennen echt überhaupt nichts, ey. Krass.
Was? Die dürfen nicht mal Weihnachten feiern? Ach ja. Was für Zeiten. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.